Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 236 vom 8. April 2021. Ganz herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Rückblick auf die politischen Ereignisse hierzulande und in der Welt. Mein Name ist Philipp Bansel.
Und ich bin Ulf Burmeier. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser neuen Folge.
Wir haben ganz kurz ein paar Hausmitteilungen, das kennt ihr schon. Wir wollen euch nochmal auf die Lage kompakt hinweisen. Gab ja auch einige Wortmeldungen von euch über die Jahre, die sagen, ja, Lage ist ja super, ganz und schön. Aber so anderthalb Stunden habe ich nicht Zeit, ich hätte es gerne ein bisschen kürzer. Dem haben wir jetzt Rechnung getragen, indem wir für unsere Abonnenten und Abonnentinnen die Lage kompakt eingeführt haben. Findet ihr unter plus.lagedernation.org im Abo und demnächst auch in einem eigenen Feed.
Genau, ne, das wollen wir nochmal einrichten. Wir wollten erstmal schauen, ob das tatsächlich ein dauerhaftes Angebot wird. Und jetzt sind wir dran, da einen eigenen Feed einzurichten. Ist nicht ganz so trivial, wie wir dachten, aber wir kriegen das schon hin. So, und diese Kompaktfassung ist in dem normalen Plus-Abo mit enthalten. Das heißt also, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch ein Plus-Abo klicken auf plus.lagedernation.org.
Und dazu, beim Plus-Abo gibt's natürlich die Lage auch werbefrei.
Werbung.
Es gibt wenig Autos, die alle sofort erkennen. Von weitem, von außen, von innen und erst recht beim Fahren. Den Mini erkennt jeder und jede sofort. Und natürlich gibt es die urbane Ikone jetzt auch als vollelektrisches Modell. Der neue vollelektrische Mini kommt im neuen puristischen Design daher. Innen wie außen. Es gibt ein Touch-Instrumentendisplay mit neuem Interface und eine unkomplizierte Bedienung. Und ganz wichtig, ihr könnt die neuen Mini-Modelle auch einfach mit eurem Telefon vernetzen über die Mini-App, um vorab zum Beispiel die Reichweite zu checken oder die richtige Wohlfühltemperatur einzustellen. Vorn gibt es die großen, sicheren LED-Scheinwerfer serienmäßig und hinten den charakteristischen Union Jack in den Heckleuchten. Und na klar, ein Elektromotor kombiniert mit der kompakten Bauweise des Minis. Mehr Go-Kart-Feeling war nie. Mehr Informationen zum neuen vollelektrischen Mini gibt es auf mini.de oder auch noch einmal bei uns in den Shownotes.
Werbung.
Und damit kommen wir zu unserem ersten Thema der Woche und das ist das Spendendinner von Jens Spahn, das wir uns mal rausgepickt haben als ein Beispiel dafür, was so alles schieflaufen kann in unserer politischen Landschaft. Wir hatten ja in den vergangenen Folgen öfter mal über Transparenz in der Politik auf der einen Seite und auf der anderen Seite über die Einflussnahme von Wirtschaftsinteressen auf politische Entscheidungen gesprochen. Und die Frage ist dabei immer, wessen Interessen vertreten Politikerinnen und Politiker eigentlich? Ne? Geht es dabei um uns alle? Geht es um das Gemeinwohl oder geht es dabei vor allem um die Interessen von einigen wenigen mit viel Geld?
Ja, und ich finde dieses Dinner hier auch besonders gut als Beispiel, weil es eben auch die Grauzonen zeigt. Weißt du, es ist manchmal sehr eindeutig, wie wir das letztes Mal oder in den letzten Folgen ja auch gesagt hat. Und hier ist es aber eben auch durchaus sehr grauzonig. Also, das Dinner, worum geht's? 20. Oktober 2020 war ein Dinner in Leipzig. Gastgeber war ein PR-Unternehmer, Peter Zimmermann, der war früher mal Regierungssprecher und Staatssekretär für CDU-Regierungen in Sachsen und Thüringen zum Beispiel. Und der Spiegel sagt, Zimmermann habe quasi in sein Privathaus eingeladen, bisschen pikantes halt. Das war in der sich anbahnenden zweiten Welle im Herbst.
Also im Grunde war das nämlich da, wo die zweite Welle schon richtig loslief und wo alle darauf warteten, dass jetzt endlich mal Beschränkungen verkündet werden. Das war genau die Zeit, wo die Politik nämlich nicht gehandelt hat.
Ne? Und wo Spahn auch mehrmals gesagt hat, Leute, Abstand halten, achtet auf euch, keine großen Treffen.
Währenddessen geht Spahn zu einem Dinner in einem Privathaus. Ob da Hygieneregeln beachtet wurden, ist umstritten. Tatsache ist jedenfalls, dass Spahn selber einen Tag später positiv getestet worden ist. Dass er sich selber bei diesem Essen angesteckt hat, ist nahezu ausgeschlossen, denn die Inkubationszeit des Virus ist ja länger. Die Frage ist aber natürlich, hat er möglicherweise andere angesteckt, dadurch, dass er mutmaßlich schon infektiös zu diesem Dinner gegangen ist.
Genau, also da sind die genauen Umstände umstritten, würde ich sagen, was die Hygieneregeln angeht. Es gibt aber auch noch einen anderen und nicht viel weniger heißen Kritikpunkt an diesem Treffen. Die Bild-Zeitung berichtet nämlich, dass nach dem Treffen bei Spahns CDU-Kreisverband in Borken Spenden eingegangen sind. Der hat das bisher nicht offiziell bestätigt, aber richtig bestritten hat das, glaube ich, auch noch niemand. Und viel brisanter finde ich eigentlich noch, dass der Gastgeber Zimmermann die Teilnehmer vor dem Treffen aufgefordert haben soll, jeweils 9.999 Euro für Spahns Bundestagswahlkampf zu spenden. Das soll dann, wie gesagt, auch passiert sein, zumindest in einzelnen Fällen. Offiziell bestätigt ist es aber noch nicht.
Ja, also Medien berichten das jedenfalls, ne, dass also x-mal diese berühmten 9.999 Euro gespendet wurden. Und warum jetzt genau diese Summe? Nicht etwa, weil man unbedingt eine Schnapszahl auf den Überweisungsträger schreiben wollte, sondern weil ab einer Summe von 10.000 Euro die Namen der Spender hätten veröffentlicht werden müssen. Das wäre dann zwar legal, aber möglicherweise eben transparent. Dann wüsste man nämlich, wer der CDU-Kreisverband Borken diese knapp 10.000 Euro oder dann eben genau 10.000 Euro plus X gespendet hätte. So hingegen ist es nicht namentlich veröffentlichungspflichtig. Das heißt also, jedenfalls, wenn man diesen Medienbericht traut, haben da eine ganze Reihe mutmaßlich vermögender Menschen in die Kasse der CDU diese knapp 10.000 Euro geworfen nach dem Dinner mit Jens Spahn.
Wäre das so passiert, dann wäre es legal, aber anrüchig. Denn zum Beispiel ein finde ich Aspekt ist, wir haben ja diese ganzen Maskendeals, wo Abgeordnete, Politiker, Parlamentarier eindeutig, auch zum Teil wahrscheinlich mutmaßlich Gesetzesverstöße begangen haben im Rahmen von diesen Maskenvermittlungen. Und da stellt sich dann schon die Frage, 9.999 Euro, damit man nicht genannt wird namentlich, warum nicht 10? Warum wollen die Leute anonym bleiben? Das ist zwar irgendwie ihr gutes Recht, aber trotzdem kann man sich das schon fragen, ja, im Rahmen so eines Dinners.
Warum wollen sie anonym bleiben? Da fragt sich natürlich sofort, was haben sie möglicherweise zu verbergen? Warum möchten diese Menschen nicht, dass bekannt wird, dass sie mit einer substanziellen Summe die Union unterstützen? Und die zweite Frage ist natürlich, die sich direkt anschließt, haben diese Leute wirklich nur gespendet? Ja, wollen sie einfach nur, dass es der Union gut geht, dem CDU-Kreisverband Borken, dass sie die Wahl gewinnen? Oder haben sie möglicherweise auch eine direktere Gegenleistung bekommen? Ja, haben diese Leute etwa gegen diese Spenden Zugang zum Minister Spahn bekommen?
Das ist zumindest ein naheliegender Verdacht, dass wenn vor dem Treffen dazu aufgerufen wird zu spenden und man spendet dann, dass schon der Zugang zum Minister irgendwie so ein bisschen zumindest an diese Zahlung geknüpft ist. Und alleine das, finde ich, geht nicht, dass du dafür zahlst, um Zugang mit zu einem Minister zu bekommen und ihm womöglich irgendwelche Ideen vorzutragen. Und das geht einfach nicht in der Demokratie.
Das ist einfach ein Problem, insbesondere wenn man dann sich noch so viel Mühe gibt zu verbergen, wer denn eigentlich an diesem Treffen teilgenommen hat. Das ist nämlich die nächste Frage, die sich dann stellt. Wer war denn jetzt eigentlich alles in diesem Dinner? Jens Spahn sagte in der Bundespressekonferenz, Zitat, mit wem ich beim Abendessen gegessen habe, das weiß ich und das kann ich benennen. Da fragt sich natürlich die direkt, warum tut das dann nicht?
Seitdem herrscht Schweigen und Spahns Abgeordnetenbüro sagt, dieses Treffen sei privat gewesen. Spahn sei laut Kalendereintrag circa 1,5 Stunden bei dem Abendessen dabei gewesen, schreibt sein Büroleiter an die Taz. Es wurden Fragen zur aktuellen politischen Lage diskutiert. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Teilnehmerliste einer nicht öffentlichen Veranstaltung nicht kommentieren. Fragen zu den im Nachgang der Veranstaltung eingegangenen Spenden seien an den CDU-Kreisverband in Borken zu richten.
Das hatten dann natürlich die Leute auch getan, die Journalistinnen, die da recherchiert haben. Und die CDU Borken erklärt, eingehende Spenden werden, Zitat, entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen, Zitat, Ende, verbucht. Aber das bedeutet eben, dass die Spenderinnen und Spender hier nicht namentlich genannt werden müssen. Jedenfalls, wenn es denn so stimmt, dass die Spenden unter 10.000 Euro lagen. Mit anderen Worten, auch der CDU-Kreisverband Borken trägt zur Transparenz hier nichts bei. Was sagt das Gesundheitsministerium? Das
haben wir wo er ja Minister ist, da sagt das Ministerium, die Minister war nicht als Minister da, sondern als CDU-Präsidiumsmitglied, wo er ja auch im Präsidium sitzt. Und die CDU sagt laut Taz, wir wussten von dem Treffen nichts, für uns war er nicht da.
Tja, wer war nun also bei diesem Dinner? Die Frage wird quasi offiziell bislang nicht aufgeklärt. Nun aber ist eine Liste aufgetaucht mit Namen von Menschen, die dort teilgenommen haben sollen. Und zugespielt worden ist diese Liste unter anderem dem Berliner Journalisten Matthias Meissner. Und mit dem, Philipp, hast du gesprochen. Und der hat uns Folgendes gesagt.
Na, ich kann zunächst mal nur sagen, dass ich zunächst dachte, ich Reporterglück vor etwa 2 Wochen eine Liste zugespielt bekommen habe mit 11 Namen. Ein 12. wurde später nachgereicht. Das ist ein Medizinunternehmer drauf, das sind Rechtsanwälte drauf, das sind Bauunternehmer drauf, sind bekannte Namen aus Leipzig, alles Männer.
Aber ja. Wie ist denn genau diese Liste jetzt entstanden?
Die Liste ist entstanden, das ist ein Informant, der in Leipzig sehr, sehr gut seit Jahrzehnten vernetzt ist in der Politik, der Beteiligte kennt, der im Umfeld nachgefragt hat, den hat das einfach interessiert. Und aus dem Umstand, dass ich, nachdem ich dann Teilnehmer oder potenzielle Teilnehmer, mutmaßliche Teilnehmer konfrontiert habe, aus dem Umstand, dass sich dann auch welche meldeten, sagten, ja, ich war dabei, aber bitte wenden Sie sich an meinen Anwalt. Und der Anwalt sagt, bitte nichts schreiben. Kann man schließen, ganz falsch kann das alles nicht sein.
Aber wer hat denn laut dieser Liste nun teilgenommen an dem Dinner?
Wer wirklich teilgenommen hat, das bleibt immer noch ein bisschen im Dunkeln. Mit absoluter Sicherheit kann ich es für drei Personen sagen. Ein Rechtsanwalt, den erwähnten Medizinunternehmer und den Gastgeber Peter Zimmermann, früher Regierungssprecher in Sachsen und später in Thüringen. Alle anderen tauchen entweder ab oder drohen sogar mit Anwälten, weil sie nicht möchten, dass ihr Name im Kontext mit dem Dinner veröffentlicht wird.
Aber selbst bei den Leuten, bei denen sie es genau wissen, nennen sie ja die Namen nicht. Warum eigentlich nicht?
Vielleicht könnte man salopp sagen, ich bin auch ein bisschen eingeschüchtert. Mir ist aufgefallen, dass die Bild-Zeitung von Teilnehmern wusste, die beschrieb, wie das an dem Abend ablief, wie Menschen dann nach der Begrüßung schnell die FFP2-Masken abgenommen haben. Später hat die Welt am Sonntag ohne Namensnennung auf den Medizinunternehmer als Teilnehmer hingewiesen und ups, habe ich gesagt, Springer nennt keine Namen, soll jetzt die Taz die Namen raushauen mit der Gefahr juristischer Auseinandersetzung. Mir war es dann zum jetzigen Zeitpunkt wichtiger, das Schweigekartell zu beschreiben, auch dieses Ping-Pong zwischen Bundesgesundheitsministerium, CDU-Parteizentrale, Bundestagsbüro von Jens Spahn, CDU-Kreisverband Borken, wo Spahn der Kreisvorsitzende ist und wo, das ist gesichert, Spenden eingegangen sind. Aber auch da wieder die Frage, stimmt das? 9.999 Euro, das stand in der Bild-Zeitung. Eine offizielle Bestätigung für diese Summe gibt es nicht.
Und welchen Reim machen Sie sich jetzt auf das, was wir da insgesamt bisher rausgefunden haben?
Der Reim, den ich mir mache, ist, dass ich glaube, Jens Spahn hat sich da ziemlich leichtfertig, ich will fast sagen unüberlegt, eingelassen auf eine Runde, die ihm heute nicht mehr wirklich geheuer ist. Insofern ist das in gewisser Weise unklug gewesen, bloß mit der Verlockung, Spenden für den Bundestagswahlkampf zu bekommen, sich auf eine illustre Veranstaltung dieser Art einzulassen. Was ich persönlich eigentlich schwer nachvollziehbar finde, ist diese Differenzierung. Das Bundesgesundheitsministerium sagt, nee, da war gar nicht der Bundesgesundheitsminister, da war ein CDU-Präsidiumsmitglied. Das CDU-Präsidium oder die CDU-Parteizentrale sagt, nee, angemeldet hat sich Spahn nicht, abgemeldet hat sich Spahn auch nicht, die müssen über solche Termine nicht reden. So, der war Privatmann, sagt wiederum das Bundestagsbüro. Ich weiß gar nicht, ob jemand wie Spahn jemals Privatmann ist, aber in der Runde, wo es auch um Spenden für die CDU geht, ist er ja eigentlich nicht Privatmann.
Ja, genau. Also ich denke, das fasst das ganz gut zusammen. Das ist eine Grauzone. Erstmal sieht man nichts offiziell Illegales. Trotzdem gibt es eine Menge Fragen, die man eigentlich gerade auch vor dem Hintergrund dieser Maskenaffäre, denke ich, doch aufklären müsste. Denn wir sind einfach nicht in normalen Zeiten, sondern da wäre es, finde ich, schon geboten, politisch gerade in diesen Fragen der Transparenz für Vertrauen zu sorgen und das wieder aufzubauen.
Ja, das zeigt eben im Grunde einfach so diese Kultur, die da offensichtlich doch bei einigen Menschen Platz gegriffen hat, dass es völlig normal ist, sich in Hinterzimmern zu treffen, dass es völlig normal ist, substanzielle Summen anzunehmen, das aber dann wiederum so zu gestalten, dass man das verschleiert. Also ja, das ist irgendwie so ein ganz merkwürdiges. Auf der einen Seite lässt man Nähe zu, dann lässt man sich für diese Nähe bezahlen und dann sagt man das noch nicht mal offen. Ne? Wenn man wenigstens offen sagen würde, okay, ich nehme von diesen Menschen substanzielle Geldbeträge an, dann könnte man ja im Nachhinein so ein bisschen schauen, da werden jetzt deren Interessen möglicherweise auch im politischen Diskurs dann eben oder schlimmer noch bei politischen Entscheidungen besonders berücksichtigt. Hier bleibt einfach nur so ein ganz merkwürdiges Gefühl von Käuflichkeit, auch wenn das nicht illegal ist, muss man deutlich sagen. Ne? Es ist wohl, soweit wir bisher wissen, nichts Verbotenes geschehen, aber es bleibt das Gefühl von Käuflichkeit, es bleibt das Gefühl, der Minister entscheidet eben nicht nur nach sachlichen Kriterien, sondern verkauft seine Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich fatal. Und die ganze Geschichte erinnert wiederum in ganz unangenehmer Weise an Helmut Kohl, der allerdings ja tatsächlich illegale Parteispenden angenommen hat und auch in größerer Höhe. Millionenhöhe wahrscheinlich. Ne? Aber der ja auch nie offengelegt hat, wer diese Spender waren. Ne? Das heißt, er hat letztlich das Geheimnis mit ins Grab genommen. Helmut Kohl ist ja zwischenzeitlich verstorben. Aber das zeigt auch, wie relativ das Verhältnis zum Gesetz da ist, ne? Denn Helmut Kohls Ehrenwort stand für ihn über dem Gesetz. Er hätte ja theoretisch das offenlegen müssen als Zeuge vor Gericht, aber das hat er nicht getan. Und da frage ich mich halt einfach, ist diese Kultur in der Union bis heute nicht überwunden, ne? Ist es immer noch so, dass man eben im Zweifel für die Verschleierung ist und eben einfach nicht offenlegt, mit wem man da wirklich sich zusammensetzt? Warum gibt es in der Union keinen Druck auf Jens Spahn, reinen Tisch zu machen und zu sagen, hier, Fakten auf den Tisch und im Zweifel sollten halt einfach solche Geheimtreffen gar nicht mehr stattfinden, wenn man dazu nicht stehen kann. Man sollte vielleicht einfach aufpassen, dass man gar nichts tut, wozu man nicht stehen kann. Das wäre sicherlich aus der demokratischen Perspektive die bessere Idee.
In den letzten Tagen häufen sich beunruhigende Meldungen aus Russland, Südrussland und der Grenzregion mit der Ukraine, weil Russland offensichtlich Truppen in dem Grenzgebiet zusammenzieht, sowohl an Land als auch auf dem Schwarzen Meer, was ja das große Meer ist, was auch an die Ukraine schwappt, an das Ufer. Der Hintergrund ist klar, es gibt einen Konflikt in der Krim und um die Krim.
Genau, also zum einen gibt es eben tatsächlich die Krim selber als Zankapfel. Diese Halbinsel gehört eigentlich zur Ukraine, ist aber seit 2014 von Russland annektiert. Diese Annexion wiederum ist international nicht anerkannt, weil völkerrechtswidrig, und außerdem gibt es eben einen Konflikt in der Ostukraine. Das ist einfach ein Landesteil des Staates Ukraine, aber dort herrscht heute nicht mehr die Regierung in Kiew, sondern de facto jedenfalls Milizenarmeen, ja, so separatistische Freischärlertruppen, die wiederum von Russland unterstützt werden, was Russland aber bestreitet. Ne? Das heißt also, aus russischer Perspektive sind das völlig unabhängige Kämpfer, die aber auf jeden Fall den Anschluss an Russland fordern. Ja, das ist so der Grundkonflikt, und an dieser Demarkationslinie zwischen dem von Separatisten besetzten Teil der Ukraine und dem Kernland oder dem Rest der Ukraine werden in den letzten Tagen auch vermehrt Verstöße gegen die dort geltende Waffenruhe gemeldet. Also einzelne Soldaten der offiziellen ukrainischen Armee sind da auch schon getötet worden, zum Teil von Scharfschützen, zum Teil aber auch bei Artillerieüberfällen. So, das ist das, was bisher schon passiert ist. Und jetzt verdichten sich in den letzten Tagen die Indizien dafür, dass Russland eben Truppen verlegt in die Nähe der Ukraine.
Genau. Und das ist auch mittlerweile bestätigt. Es gibt einen Medienbericht, wonach Kriegsschiffe auch ins Schwarze Meer verlegt werden aus dem Kaspischen Meer. Dazu muss man eben wissen, dass seit der Annexion der Hauptstützpunkt der russischen Kriegsflotte eben auf der Krim ist, die ans Schwarze Meer grenzt. Und es gibt auch Videos von Zügen voller Panzer im russischen Staatsfernsehen, aber es ist halt wie immer nicht so ganz klar, was davon jetzt Propaganda ist und was stimmt. Mittlerweile hat der Kreml bestätigt, er würde Truppen in den Süden verlegen. Die New York Times berichtet, die US-Armee in Europa
ist beunruhigt, ne?
Ist beunruhigt, genau, erhöhte angeblich die Bedrohungseinschätzung für die Region auf die höchste Stufe, also von mögliche Krise auf potenziell bevorstehende Krise.
Ja, und dementsprechend hat der Präsident der Ukraine, Herr Selenskyj, jetzt muss man schon fast sagen, SOS gefunkt. Ja, er hat also seinen Wunsch erneuert, dass die Ukraine doch möglichst bald der NATO beitreten sollte, also quasi dem westlichen Verteidigungsbündnis, der offiziell dem Nordatlantischen Vertrag, und hat diesen NATO-Beitritt, Zitat, zum einzigen Weg für einen Frieden erklärt. Er meint nämlich, die Gewährung des Plans zur Mitgliedschaft in der NATO werde zu einem klaren Signal für die russische Föderation. Auf der anderen Seite hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg ihm also in den diplomatischen Formen natürlich quasi einen Vogel gezeigt und sehr deutlich gemacht, dass natürlich ein Beitritt der Ukraine, die sich in einem offenen semi-militärischen Konflikt befindet, natürlich nicht in Betracht kommt. Und dazu muss man wiederum sagen, aus russischer Sicht wäre ein solcher NATO-Beitritt der Ukraine auch eine echte Provokation, denn Russland sieht sich ja schon so quasi als Nachfolger der Sowjetunion. Und und die Sowjetunion wiederum bestand unter anderem aus der Ukraine. Also die Ukraine war quasi Kernland mit der UdSSR. Und wenn so ein Kernland jetzt mit einem Mal NATO-Mitglied wäre, was ja immerhin traditionell quasi das der Sowjetunion entgegengesetzte Militärbündnis ist, das wäre schon quasi doch ein bisschen sehr der russische Vorgarten.
So, und die USA gleichzeitig, Joe Biden versichert Zelensky, dass er auf die unerschütterliche Unterstützung Amerikas für die Souveränität des Landes bauen könne. Da muss man jetzt mal gucken, was das denn jetzt konkret vor dem Hintergrund dieses Konflikts zu bedeuten hat. Die Motivation für diese, denke ich schon, das kann man so nennen, Eskalation, gibt es verschiedene Theorien. Eine ist, man testet mal Joe Biden, mal gucken, so was der bereit ist in Kauf zu nehmen, wo der irgendwelche roten Linien zieht, was da so passiert, wenn man Richtung Ukraine marschiert.
Ja, und ein zweiter wirklich sehr naheliegender Grund dafür, warum jedenfalls Russland ein Interesse daran haben könnte, den Ukraine-Konflikt so ein bisschen wieder hochkochen zu lassen, ist eben tatsächlich diese Frage NATO-Beitritt. Ne? Denn es ist klar, solange da Krieg herrscht, de facto oder jedenfalls kalter Krieg herrscht, so lange wird die NATO natürlich einen Teufel tun, die Ukraine aufzunehmen, denn einer der zentralen Inhalte eines NATO-Beitritts ist ja die sogenannte Beistandspflicht. Das heißt also, die NATO-Mitglieder müssten allesamt der Ukraine im Fall eines bewaffneten Überfalls Beistand leisten. Und natürlich will niemand riskieren, dass am Ende die Ukraine doch nochmal von Russland angegriffen wird und dann tatsächlich ein Krieg mit Russland droht. Das ist also der Grund, wieso ein aus Moskauer Perspektive dieser Konflikt eigentlich diplomatisch sehr günstig ist, weil er nämlich eine weitere Westbindung der Ukraine weitgehend verhindert.
Und es fällt auch in eine langjährige, jahrzehntelange Strategie nach dem Ende der Sowjetunion, dass Russland immer für Unruhe in seinem, wie sie das nennen, nahen Ausland sorgt. Ja, die haben dann Separatisten hier, die sie unterstützen, und Separatisten da, sie unterstützen. Und dann zetteln sie da einen Konflikt an und hier einen Konflikt und halten die Suppe so immer so am Köcheln, weil sie dann argumentieren können, naja gut, deswegen müssen wir ja da Truppen hinschicken, um die Lage zu stabilisieren. Und auf diese Weise haben sie auch in verschiedenen anderen Ländern schon Militärbasen aufgebaut, die dann natürlich wieder Einfluss im Land sichern. Also diese Strategie, in der Nachbarschaft für Unruhe zu sorgen, um dort dann Macht ausüben zu können, die ist lang geübt und nicht neu. Ich fürchte, dieses Thema wird uns wahrscheinlich in den kommenden Wochen noch öfter beschäftigen. Ja. Hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich doch.
Das ist jedenfalls zu befürchten. Ne? Und wie gesagt, das läuft ja jetzt alles bislang noch so unter der Überschrift aus russischer Perspektive Verteidigungsbereitschaft signalisieren. Aber ich meine, der Übergang zwischen wir stationieren nur Truppen zur Verteidigung und wir setzen diese Truppen dann jedenfalls mittelbar auch ein, ist ja doch fließend. Denken wir zum Beispiel an diesen Abschuss der niederländischen Passagiermaschine, die ja jedenfalls nach sehr überzeugenden Rechercheergebnissen mit einer russischen Luftabwehrrakete abgeschossen wurde, wenn auch bedient wohl von ukrainischen Freiwilligen.
In diesem besetzten Gebiet. Ja, genau. Wir haben an dieser Stelle eine kleine Korrektur anzubringen, die sind wir euch, denke ich, schuldig. Es geht um die Corona-Warn-App, das nur ganz kurz dazu. Die Frage ist ja ganz zentral und beschäftigt uns und Andrea schon ewig. Wie viele Infizierte warnen eigentlich über diese App ihre Kontakte aus den letzten 2 Wochen? Also das ist ja die zentrale Funktion dieser App, weshalb es die überhaupt gibt und erfunden wurde, nämlich anonym Kontakte aus den letzten 2 Wochen zu warnen, denen man irgendwie eine gewisse Zeit lang nahegestanden hatte. Und wir hatten in der letzten Woche eine irreführend und relativ hohe Zahl genannt, wie viele Leute denn nun warnen.
Ja, genau. Und da haben wir wirklich nochmal sehr gute Hinweise bekommen im Lageforum. Ganz herzlichen Dank also für die Beiträge dort im Forum. Denn Tatsache ist leider, dass nur ein winziger Teil aller Infizierten diese Tatsache der Infektion tatsächlich über die Corona-Warn-App teilt und damit Kontakte warnt. Die Zahlen sprechen da, denke ich, eine sehr deutliche Sprache. Also seit dem 1. September des vergangenen Jahres gab es 2,6 Millionen neu festgestellte Infektionen. Und von diesen 2,6 Millionen Infektionen wurden nur gut 305.000 über die App geteilt. Das sind circa 12%. Und das ist eine desaströs schlechte Zahl, muss man ganz ehrlich sagen. Mit anderen Worten, ja, natürlich sind 305.000 gemeldete Infektionen mit entsprechend Mitteilung an die Kontakte besser als nichts. Aber es ist natürlich desaströs, dass so wenig, wie gesagt, nur gut jede 10. Infektion überhaupt mitgeteilt wird. Denn die App erfüllt dann einfach ihre ganz zentrale Funktion nicht. Jetzt sollte natürlich die Konsequenz auf gar keinen Fall sein, zu sagen, man löscht die App, denn es ist ja immerhin noch eine gewisse Chance da, dass ein Kontakt darüber mitgeteilt wird und man dann sich zum Beispiel testen lassen kann. Aber ich denke, das ist eine ganz deutliche Botschaft an das Bundesgesundheitsministerium und seine auftragnehmenden Unternehmen, diese App ganz dringend zu verbessern. Zentrales Problem ist eben, Infektionen werden nicht alle über diese App mitgeteilt und nicht alle Menschen, die über die App von einer Infektion erfahren, weil ihr Testergebnis in der App ankommt, teilen das wiederum mit anderen Leuten. Wie gesagt, 12% sind extrem wenig und das ist sogar noch zum Vorteil dieser App gut gerechnet, weil wir eben den Stichtag jetzt mal gewählt haben, oder das hat im Forum jemand gemacht, aber das ist, denke ich, sehr fair, erst vom 1.9. an zu rechnen, ja, denn auch schon vorher gab es ja die App, aber am 1.9. war die App schon bei etwa 20 Millionen Installationen. Wir haben jetzt also nur mal diesen Zeitraum uns angeguckt und selbst in diesem Zeitraum, wo die App quasi schon komplett ausgerollt war, gab es nur so wenig Warnungen. Da kann man echt nur deutlich sagen, jedes Labor muss jede Infektion, soweit die Menschen das wollen, über diese App mitteilen und dann müssen die Menschen auch tatsächlich alle ihre Kontakte warnen, sonst bringt es alles nichts.
Möglichst fast noch automatisch. Damit sind wir dann beim Corona-Thema angelangt. Ja, wir kommen ja jede Woche so zusammen und reden immer und denken, ja, jetzt ist wieder eine Woche rum und jetzt kehren wir doch mal zusammen, was jetzt, wie wir so nach vorne gekommen sind und wie wir jetzt gemeinsam und koordiniert bundesweit dieser Pandemie entgegentreten, finally.
Und dann stellen wir fest, wir treten immer noch auf der Stelle. Im Grunde ist das auch so ein bisschen wie Gruppentherapie, Philipp, oder?
Also ist ganz lustig. Ich hab wirklich diese Debatte jetzt gehabt im privaten Feld. So, ich weiß gar nicht, und ich muss doch irgendwo hin mit meinem Frust. Und ich sage, ja, ich habe da meine Gruppentherapie am Freitag immer oder am Donnerstag immer mit Ulf, wo ich dann meinen Frust ablasse, so ein bisschen auch. Das hilft, klar.
Ja, und das ist sehr lustig, das schreiben uns auch mal wieder Menschen auf Twitter, dass ihnen das einfach wahnsinnig gut tut, dass sie die Lage hören und dann einfach mitkriegen, sie sind nicht die Einzigen, die das Gefühl haben, dass doch alles Wahnsinn, ja, sondern, ja, also ich kann nur sagen, mir tut es auch echt gut, dass Philipp und ich hier immer zusammenkommen und einfach gemeinsam drauf schauen und dann auch gelegentlich mal ganz deutlich schreien, what the fuck. Ja, und was ist der Wahnsinn der Woche,
Philipp? Ja, der Wahnsinn ist halt, dass wir seit der letzten MPK einfach feststellen müssen, es hat sich nichts Koordiniertes, möchte ich sagen, getan. Es gibt halt hier und da Öffnungen und sogenannte Pilotprojekte, ja, die sind aber komplett und von vorne bis hinten unwissenschaftlich. Also es gibt überhaupt keine wissenschaftliche Begleitung. Es wird überhaupt nicht vorher definiert, was ist denn ein Erfolg? Was testen wir denn jetzt eigentlich? Was sind denn unsere Ziele? Diese Pilotprojekte basieren zu großen Teilen auf Tests. Ja, wollen halt, dass man getestet wird und damit frei sich bewegen kann. Aber es gibt dann irgendwie nicht ausreichende Tests und so weiter und so fort. Also die allgemeine Lage ist, wir stehen und irren und eiern auf der Stelle herum.
Ja, die wissenschaftliche Position, zum Beispiel vertreten von Frau Professorin Brinkmann, von Professor Drosten, von Professorin Ziesek und Co., aber ja auch vom Robert-Koch-Institut. Das ist keine Neuigkeit. Wir geben einfach nur noch mal die Stichworte, kund und zu wissen. Wir sind in der dritten Welle. Jeder Tag zählt. Die Instrumente zur Bekämpfung der Pandemie sind alle seit Wochen bekannt. Und vor allem warnt ja auch die Gesellschaft der IntensivmedizinerInnen Divi. Sie ruft quasi um Hilfe. Zitat, liebe EntscheidungsträgerInnen, wie hoch sollen die Zahlen denn noch steigen, bevor ihr reagieren wollt? Wir verpassen jede Ausfahrt zur Senkung der Zahlen. Unser Prognosemodell im Abgleich mit den realen Zahlen spricht Bände, bitte handelt endlich. Das ist quasi das Statement von Divi. Deutlicher kann man es nicht sagen. Und an dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Fernsehhinweis. Wenn ihr ein bisschen Zeit investieren wollt, schaut euch doch mal die Doku des RBB, des Radios Berlin oder Rundfunks Berlin-Brandenburg an. Die haben eine Doku ins Netz gestellt über die Charité, also das Berliner Klinikum und die dortige Intensivstation 43. Und die haben einfach ganz ruhig beobachtet, was auf einer solchen Corona-Station eigentlich passiert. Ja, was geschieht da? Wie geht es den Menschen, die dort arbeiten? Aber natürlich auch, wie geht es den Menschen, die dort als Patientinnen und Patienten eingeliefert werden, die dort leiden? Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat diese Doku sehr beeindruckt. Ich bin sonst nicht so ein großer Fernsehgucker. Ich schaue gerne Filme, ja, auf Mubi oder so, aber ich bin nicht so ein ganz großer Doku-Gucker eigentlich. Aber diese Doku hat mich wirklich sehr berührt, ist sehr starker Tobak. Das muss man offen sagen, Tod und Elend an allen Enden und ich bin da relativ abgebrüht eigentlich. Ich habe Zivi zum Beispiel mal als Rettungssanitäter, also ich habe schon eine ganze Menge Verkehrsunfälle aus nächster Nähe gesehen und so menschliches Leiden, gerade so in intensivmedizinischen Situationen, wie soll ich sagen, ne? Da habe ich Erfahrung mit, das haut mich normalerweise nicht um, aber dieser Film ist wirklich hart, das muss man ehrlich sagen, gerade auch, weil man sieht, was das mit den Menschen macht, die im Medizinbetrieb arbeiten, an die muss man ja auch mal denken und natürlich, was das für Folgen hat für die Menschen, die an Corona leiden, selbst wenn sie das irgendwie überleben. Also ich finde, diese Dokumentation, 4 Folgen, die muss jeder gesehen haben, der über Corona reden will, der über Corona Entscheidungen treffen will und vor allem jeder, der ernsthaft fordert, man müsse jetzt irgendetwas öffnen. Also da wird mir wirklich heiß und kalt.
Ja, und vor diesem Hintergrund wirken natürlich die Aktionen der verschiedenen Länder, Ländervertreter, Vertreterinnen umso absurder. Michael Müller meinte, sie bräuchten jetzt erstmal, also regierender Bürgermeister von Berlin, sagte, wir bräuchten jetzt erstmal ein Konzept. Wir könnten jetzt nicht sofort handeln. Ja, muss man, glaube ich, nicht weiter kommentieren. Im zweiten Jahr der Pandemie, Ministerpräsident Günther von Schleswig-Holstein will Ausgangsbeschränkungen nicht machen, sagt, Zitat, vor einem wirklich exponentiellen Wachstum. Also exponentiell, das reicht uns noch nicht. Wir brauchen wirklich exponentielles Wachstum.
Ja, was immer das sein mag.
Was immer das sein mag. Vielleicht guckt er sich die Doku an. Ich glaube, dann weiß er ganz gut, was wirklich exponentielles Wachstum ist. München
fährt Schlingerkurs, muss man sagen. Vor ein paar Tagen wurde in München ernsthaft so ein bisschen rumgelockert, ja. Begründung, über Ostern ist ja die Inzidenz kurz unter 100 gefallen, ja. Natürlich wusste jeder, der sich die Zahlen anguckt hat, das war jetzt einfach nur ein statistisches Phänomen, weil einfach über Ostern weniger getestet wurde und gemeldet wurde und weil zum Beispiel auch Menschen einfach im Ausland im Urlaub sind, deswegen nicht in Deutschland in die Statistik fallen. Gut, ne? Also solche synthetischen statistischen Effekte, die mit der Pandemielage nichts zu tun haben, wurden aber in München gleichwohl als Vorwand für Öffnungen genommen und diese Öffnungen haben wenige Tage gehalten. Nun ist natürlich die Inzidenz wieder weit über 100, also muss man alles wieder zusperren. Mal ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob das den Betreiberinnen und Betreibern von Gastronomie und Geschäften jetzt irgendwas gebracht hat, dass sie ein paar Tage aufmachen konnten.
Ich weiß, Saarland, Herr Will, auch als, nun, das ganze Saarland ist ja so ein Pilotprojekt, die wollen daran festhalten, dass sie Restaurants gegen Tests wieder öffnen können. Leipzig macht so eine ähnliche Ausgangssperre wie Hamburg. Hamburg oder, glaube ich, ganz Sachsen, das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall Leipzig, wenn man sich das mal durchliest. Wir machen Ausgangssperre, außer, wenn du einkaufen willst, außer um sonstige Dienstleistungen anzunehmen. Ja, ich meine, oh, und deinen Kleingarten darfst du auch noch besuchen und so weiter. Also das ist so eine recht löchrige Ausgangssperre. Also so macht irgendwie jeder, was er will und öffnet und schließt und öffnet und dann kommt Armin Laschet.
Der bekannte Pandemie-Buster aus Nordrhein-Westfalen erfordert nämlich plötzlich einen, Zitat, Brücken-Lockdown. Ja? Und Philipp, du hast da, finde ich, im Pad hier den einzig passenden Begriff gefunden.
Ja, es ist ein gefährlicher Quatschbegriff. Diesen Gedankengang, der jetzt folgt, den hat Jonas Scheibler aufgeschrieben von Spiegel Online auf Twitter. Und man ist immer so geneigt, bei so Tweets, kennst du das? Man liest den Tweet und denkt, ah, genau das habe ich gerade auch gedacht und deswegen ist es meine Idee, weißt du?
War es aber nicht.
War
die Idee von Jonas Scheibler.
Jonas Scheibler hat es getwittert.
Guter Mann.
Ist auch verlinkt, aber er hat das halt so auseinandergenommen. Insofern, als dass er sagt, dieser Begriff, der erweckt halt den Anschein, dass alle bisherigen Lockdowns ja keine Brücken-Lockdowns gewesen seien, sprich auf Dauer angelegt gewesen.
Aber das ist natürlich Quatsch. Niemand wollte jemals einen Dauer-Lockdown. Natürlich wollten alle immer nur Lockdowns, die möglichst kurz sind. Insofern ist allein schon diese Idee irgendwie so ein Täuschungsmanöver und einfach nur Quatsch. Man wird da einfach irgendwann böse, wenn man so das Gefühl hat, das ist im Grunde eine in einen einzigen Begriff zusammengepackte Lüge.
Ja, es ist vor allen Dingen, weißt du, der Versuch ist es ja, etwas zu präsentieren, was dein eigenes ist. Ja, deine Idee, deine neue Idee, deswegen gibst du es einem neuen Label. Und das Ding nennt er Brücken-Lockdown. Darin entlarvt sich aber diese ganze Verlogenheit, weil das Ding an sich natürlich nichts Neues ist. Das weiß er auch. Er klebt nur ein neues Label drauf, damit es neu aussieht und desavouiert damit alle bisherigen Versuche, das zu tun. Und er desavouiert auch das, was eigentlich richtig wäre zu tun, nämlich einen ganz ernsthaften, effektiven Lockdown. Und dann verbindet er das noch mit der Ansage, dieser Lockdown, dieser Brücken-Lockdown soll so lange andauern, Zitat, bis ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Da denkt man erstmal, oh ja, klar, klingt ja ganz vernünftig, aber das ist eine klassische Nebelkerze. Was soll das heißen?
Ja. Was soll das heißen? 11% ist das schon, na, wahrscheinlich noch nicht Großteil, das wäre nämlich schon morgen, ist ein Großteil 51%.
Dann 61, 66, 80,
who knows. Also wenn man zum Beispiel mal das entsprechende Video zum R-Wert von Mighty vor ein paar Wochen geschaut hat, die hat ziemlich genau vorgerechnet, dass unter der verschärften Infektiosität der sogenannten britischen Variante man wahrscheinlich eine Impfquote von etwa 80% bräuchte, um die Pandemie allein dadurch in den Griff zu bekommen und R allein dadurch unter 1 zu senken, wenn man an ansonsten auf Maßnahmen der Kontaktbeschränkung verzichtet. Ne? 80% Impfquote. Das wäre sportlich, das ist vermutlich nicht vor dem Herbst zu erreichen. Also Armin Laschet schlägt zum einen einen Begriff vor, der im Grunde eine Lüge darstellt und sich, wo er sich mit fremden Federn schmückt. Wie gesagt, jeder wollte bislang in der Sache Brücken-Lockdowns. Und zum anderen fordert er in dieser Woche außerdem noch eine vorgezogene Ministerpräsident-Innenkonferenz. Das allerdings ist relativ verpufft, muss man sagen. Der Michael Müller, SPD-Vorsitzender der MPK und zurzeit regierender Bürgermeister in Berlin, hat diese Idee gleich zurückgewiesen, insbesondere weil er sagte, wir wissen doch noch gar nicht, was wir beschließen wollen. Ja, und warum soll man uns treffen, wenn wir das nicht wissen? Denn das ist doch schon Anfang April total schief gegangen, als man eben, oder Ende März war es, glaube ich, als man sich getroffen hat und dann kam diese Schnapsidee von diesem Mini-Osterlockdown dabei raus. Aber gut, die entscheidende Frage ist nicht etwa, was Laschet inhaltlich vorgeschlagen hat, das war Käse. Die viel spannendere politische Frage ist eigentlich, wieso kommt Armin Laschet jetzt auf einmal mit zwei so schrägen Ideen um die Ecke? Ne? Denn im März hat er noch ungeschützte Öffnungen gefordert. Das ist also letztlich alles irgendwie wirklich eine ziemliche Schnapsidee. Aber warum kommt er damit um die Ecke? Und ich denke, da muss man Stichwort in die Runde werfen, Philipp, das ist der Wahlkampf in der Union.
Genau, ich denke, davon ist er getrieben. Und bevor wir genau darauf eingehen, noch ein Gedanke. Laschet, du hast es eben gesagt, er hat noch ungeschützte Öffnungen gefordert und hat sozusagen so eine Art Schlingerkurs gefahren. Und zwar genau so einen Schlingerkurs, wie ihn sein Kumpel Streeck auch gefahren ist. Das ist dasselbe Modell, der Virologe von der Uni Bonn, mit dem er ja auch Studien zusammen gemacht hat. Und die beiden, die kannst du nebeneinander legen mit ihren Äußerungen. Die behaupten heute das, morgen das. Widersprechen sich, was an sich noch nicht ein Problem ist, sie legen nur nicht offen, dass sie sich widersprechen, sondern tun so, als hätten sie nie etwas anderes behauptet und das unterminiert das Vertrauen.
Das muss man, glaube ich, ein bisschen deutlicher formulieren, sie widersprechen ja nicht einander, sondern widersprechen sich selber im Zeitverlauf.
Ja, das ist das Problem, genau, das war missverständlich, bei Streeck ist das passiert, über Medien hat das sehr ausführlich dargelegt, bei Laschet ist das auch passiert, Sascha Lobo hat das in Spiegel Online in seiner Kolumne nochmal sehr deftig und schockierend, muss man sagen, zusammengefasst das Hin und Her von Armin Laschet. Warum? Naja, es geht halt um den internen Wahlkampf in der Union. Es geht darum, wer wird denn jetzt im Herbst für die Union als Spitzenkandidat antreten.
Ja, ganz genau. Also die sogenannte K-Frage ist in der Union immer noch offen und ich denke, das ist auch der eigentliche Hintergrund dieses etwas peinlichen Versuchs von Armin Laschet, in dieser Woche quasi den starken Mann, den Meinungsführer, den Visionär der Union zu markieren. Deswegen auch dieser etwas peinliche Versuch mit dem Brücken-Lockdown jetzt irgendwie quasi mal einen knackigen Begriff in die Diskussion einzubringen. Seine Idee war ganz offensichtlich, mit einem breit akzeptierten Vorschlag, wie es jetzt weitergehen kann in der Pandemie, in die Offensive zu kommen. Damit wollte er Führungsstärke demonstrieren, damit wollte er Meinungsführerschaft demonstrieren, sich quasi selber zum Häuptling der Union und vielleicht des ganzen Landes hochstilisieren. Philipp, und was ist daraus geworden? Tja.
Also er eiert rum, ist einfach überhaupt nicht mehr glaubwürdig. Und das hängt eben damit zusammen mit dem, was ich eben sagte. Es ist okay, sich zu widersprechen. Es ist okay, den Kurs zu ändern.
Das passiert in Lage übrigens
ständig. Andauernd.
Wir ändern ständig unsere Position, wenn wir einfach merken, die Lage hat sich verändert.
Aber wir versuchen das A, transparent zu machen und B, zu erklären, wie wir da hingekommen sind. Aber wenn dir jemand sagt, wir öffnen und dann sagt er zwei Wochen später, wir brauchen einen Lockdown, ohne zu erklären, wie sind wir da hingekommen, was hat sich verändert, dann fühlst du dich einfach für blöd verkauft, weil du annehmen musst, dass dein Gegenüber dich für plemplem hält, weil er davon auszugehen scheint, dass du das nicht merkst.
Oder weil er halt einfach irgendwie sein Fähnchen in den Wind hängt, ne? Dass es ihm am Rückgrat fehlt und er letzten Endes so eine Art Populismus betreibt. Ne? Genau das ist das Problem. Also Laschet persönlich ist nicht so richtig glaubwürdig, insbesondere in der Corona-Frage, weil er seit Monaten rumeiert. Und zum Zweiten sind seine Vorschläge auch in der Sache nicht durchdacht. Wir haben es eben gesagt, die MPK ist nicht vorgezogen worden, weil nicht klar war, was man da beschließen könnte. Er hat sich nicht der Zustimmung von Michael Müller versichern. Und die Sache mit dem Brückenlock, dann haben wir jetzt genügend kommentiert. Folge: Armin Laschet dringt mit seinen knackigen Thesen überhaupt nicht durch. Seine Ideen fallen nicht mal in der eigenen Partei auf fruchtbaren Boden. Ganz im Gegenteil.
Die Union-Fraktion fordert nun, die K-Frage selbst entscheiden zu wollen. Denn diese MdB, die haben natürlich Angst vor einem schwachen Kandidaten. Denn also ein guter Kandidat heißt gute Wahlergebnis, heißt viele von denen, die jetzt im Bundestag sitzen, kommen womöglich wieder in den Bundestag. Schlechter Kandidat heißt schlechtes Ergebnis, viele fliegen raus. Deswegen sind die natürlich auch schon aus Eigennutz daran interessiert, einen guten Kandidaten zu haben. Aber ein Kandidat, der ständig aufruft, lass uns mal treffen, lass uns mal MPK machen und alle so,
lass mal Brücken-Lockdown.
Nö, naja, so. Also Macht sieht anders aus, Durchsetzungsfähigkeit sieht anders aus, vorne weggehen und Leute, die einer Fahne folgen, sieht auch anders aus.
Ja, und in der Folge muss man ganz deutlich sagen, Laschets Idee ist leider Gottes nicht so richtig zum Ziel gekommen. Ganz im Gegenteil, es ist eher ein Eigentor geworden. Er hat also diese Woche ganz bestimmt nicht weiter an Profil gewonnen, sondern sich eher beschädigt. In den Umfragen liegt er weiter sehr weit hinter Markus Söder, seinem Hauptkonkurrenten, dem bayerischen Ministerpräsidenten. Und deswegen muss man, glaube ich, gerade auch in der Konsequenz dieser Woche sagen, dass die K-Frage in der Union immer mehr auf Markus Söder gleichsam zutreibt. Ja, Markus Söder muss eigentlich nur noch Ja sagen und das ist ja auch genau sein Kalkül. Er will sich nicht vordrängeln, das kommt ja nie so gut an, sondern natürlich will er, aber er will sich bitten lassen. Und das wiederum, dieses Bitten lassen, das insbesondere die CDU, den CSU-Vorsitzenden bittet, doch für das gemeinsame Parteienbündnis quasi als Spitzenkandidat zu kandidieren. Diese Bitte kann eigentlich nicht mehr so richtig lange dauern.
Also diesen Sonntag, wissen wir jetzt, soll ein Spitzentreffen stattfinden. Wir haben jetzt Donnerstag, ihr hört das wahrscheinlich irgendwie Donnerstagabend, Freitag. Also dann am Wochenende soll es ein Spitzentreffen geben, wie es heißt, eine Klausur der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag. Also das ist die Fraktionsspitze und eben die Vertreter der CSU-Landesgruppe. Und natürlich, wie gesagt, Ralf Brinkhaus ist dabei.
Der Fraktionschef der ganzen Fraktion. Und dann ist dann noch Andreas Scheuer dabei, der CSU-Landesgruppenchef. Das ist quasi das Trüppchen in der großen Fraktion, das eben von der CSU gestellt wird. Aber, und das ist der Witz dabei, die Fraktion hat jetzt, oder die Fraktionsspitze, hat sich diese Woche auch noch Armin Laschet und Markus Söder quasi als Gäste eingeladen. Und auch Angela Merkel soll dabei sein, die ja nicht direkt zur Fraktionsspitze gehört, aber eben als Bundeskanzlerin ein wichtiges Wörtchen mitzureden hat. T-Online spricht in diesem Zusammenhang so schön vom Schaulaufen. Also Laschet und Söder müssen sich nochmal vor den Fraktionsspitzen präsentieren. Und die Fraktionsspitzen sind eben genau die Menschen, die diejenigen repräsentieren, die am unmittelbarsten betroffen sind von der Frage, wie stark wird die Union bei der nächsten Bundestagswahl. Und deswegen denke ich mal, ein so hochbesetztes Treffen Merkel, Brinkhaus, Scheuer, Söder, Laschet, das kann man eigentlich nur als quasi den Showdown bezeichnen. Deswegen halte ich es jedenfalls für naheliegend, dass die Entscheidung an diesem Wochenende fallen könnte. Insbesondere, weil ja Armin Laschet diese Woche mit dem Quatschthema Brückenlockdown und vorgezogene MPK mit seinem Bauchklatscher, anders kann man es gar nicht bezeichnen, in der politischen Debatte im Grunde unfreiwillig auf die Kanzlerkandidatur verzichtet hat. Also ich finde, er hat sich in dieser Woche nochmal so demontiert, hat so viel an Autorität verloren, dass es jetzt einfach in der politischen Diskussion, gerade auch in der Union in dieser Woche, denke ich, so eine Art Dynamik gibt. Also da werden einfach viele gemerkt haben, der Laschet bringt's einfach nicht, der hat diese Führungsstärke nicht und Markus Söder muss jetzt eigentlich nur noch warten, dass ihm quasi die Äpfelchen vom Baum in den Schoß fallen.
Genau, also ich denke gerade, warum ist dieser Brückenlockdown, nochmal dazu, warum ist der so ein Quatsch? Der ist halt vor allen Dingen unausgegoren. Das war halt, glaube ich, auch ein Problem. Es war einfach ein völlig unausgegorener Vorschlag, der hinten und vorne nicht zusammenpasste und er hat es aber hinterher auch nicht geschafft, das irgendwie sinnvoll zu erklären und zu überzeugen. Deswegen, also das ging mir gerade nochmal durch den Kopf, deswegen war das Ding so ein Rohrkrepierer.
Ja, also ich denke, also vielleicht, ja. Wenn du das nochmal aufmachst, ja, dann muss man, glaube ich, den Punkt nochmal klar machen, was war seine zentrale Schwäche. Ja. Dieser Vorschlag war deswegen unausgegoren, weil er völlig unpräzise war. Er sagte, wir brauchen irgendwie einen Brückenlockdown, aber hat nicht gesagt, wann quasi das Ende dieses Brückenlockdowns sein soll. Und er hat auch nicht gesagt, was quasi während dieses Brückenlockdowns gelten soll. Er hätte zumindest sagen müssen, wir brauchen konkret diese Maßnahmen und die müssen durchgeführt werden, bis konkret dieses Ziel erreicht. Er hätte ja sagen können, wir machen jetzt einfach mal das ganze Land dicht, mit Ausnahme von systemkritischen Berufen, bis die Inzidenz für eine Woche unter 20 liegt. Das wäre eine klare Forderung gewesen. Die wäre hart gewesen. Da hätte es vermutlich auch inhaltlichen Widerspruch gegeben. Aber das wäre zumindest eine Forderung gewesen, mit der man sich hätte auseinandersetzen können. Und genau diese Konturen fehlten dem Laschet-Vorschlag. Und ich spreche jetzt von Quatschvorschlag deswegen, weil das einfach kein geeigneter Vorschlag für die politische Debatte war. Es geht mir noch nicht mal um eine inhaltliche Bewertung, denn eine inhaltliche Bewertung kann man gar nicht vornehmen. Ja, abgesehen von diesem Begriff, den kann man dekonstruieren, weil er offensichtlich, haben wir eben dargelegt, quasi die Unwahrheit sagt. Ja? Aber inhaltlich kann man das gar nicht kommentieren und dementsprechend ist es halt auch einfach in der Union und in der SPD zumal natürlich nicht ernst genommen worden. Alle dachten so, Armin, excuse me.
Worüber sollen wir hier reden? Ja. Irgendwie bis ein Großteil geimpft ist. Weißt du, das ist kein Vorschlag. Und weil in dieser ganzen Corona-Politik eigentlich es so viel um Kommunikation und das Verhältnis von Politik, Wissenschaft und politischem Handeln geht und das in diesem in dieser Diskussion um den Brücken-Lockdown eigentlich nochmal so deutlich geworden ist, wo da die Fallstricke liegen, wollten wir uns die Gefahren von wissenschaftsferner Politik nochmal ein bisschen genauer angucken, weil in unseren Augen sich diese Corona-Politik gerade so ein bisschen anfühlt, wie die Reaktion auf die Klimakrise in Zeitraffer. Und diese Laschet-Begrifflichkeiten, dieses total wischiwaschi Nebelkerzengewerfe im Angesicht völlig klarer wissenschaftlicher Erkenntnisse, die, glaube ich, passt ganz gut in eine Argumentationssystematik, wie wir sie auch aus der Klimakrise kennen.
Ja, und konkreter Anlass dafür ist, dass in dieser Woche die Meldung die Runde machte, dass bei einem Gletscher auf der Nordhalbkugel, ich habe jetzt leider den Namen nicht mehr aufgeschrieben, auf jeden Fall bei einem Gletscher gibt es jetzt erste Anzeichen dafür, dass der sogenannte Point of No Return erreicht ist, ein sogenannter Tipping Point, wo dieser Gletscher unaufhaltsam schmelzen und zugrunde gehen wird. Und das ist quasi nochmal so ein Schlaglicht darauf, dass dieser Klimawandel eben Realität ist.
Pine Island Gletscher.
Ah, vielen Dank, Philipp. Der Pine Island Gletscher erreicht also einen Tipping Point, so heißt es. Damit wird nochmal deutlich gemacht, dieser Klimawandel ist Realität. Und Philipp, du hast es gerade schon gesagt, sowohl die politische Reaktion auf Corona als auch die politische Reaktion auf den Klimawandel zeigt bestimmte Merkmale von irrationaler Politik, insbesondere nämlich von einer Politik, die sich gegen Erkenntnisse der Wissenschaft stellt. Insofern letztlich quasi will, dass irgendwie Wasser den Berg rauf fließt. Und das funktioniert natürlich eigentlich nicht. Also muss man das rhetorisch verschleiern. Eigentlich muss man deswegen wird diese wissenschaftsferne Politik mit ganz bestimmten rhetorischen Tricks letztlich versteckt und den Menschen verkauft, damit nicht unmittelbar gesagt wird, wie jetzt, Wasser fließt doch nicht den Berg hoch, damit die Menschen nicht sofort merken, dass das letztlich Fake News ist.
Genau. Und mit welchen Techniken wissenschaftliche Erkenntnisse torpediert werden und damit dann eben auch Politik zerbröselt wird, das haben Wissenschaftler von skepticalscience.com zusammengefasst unter dem Akronym LURF.
Das sind also quasi 5 klassische Argumentationsmuster, mit denen man unbequeme Erkenntnisse der Wissenschaft versucht zu diskreditieren und irgendwie vom Tisch zu wischen. Und dieses Akronym, diese Abkürzung PLURF steht dabei für Pseudo-Experten, logische Trugschlüsse, unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungsmythen. Philipp, was hat's damit auf sich?
Also fürs erste P, Pseudo-Experten. Das ist ein klassisches Ding, was einem immer auch wieder in der Klimadebatte über den Weg läuft. Leute haben einen akademischen Titel, haben aber noch nie oder seit Jahrzehnten nicht mehr zu diesem konkreten Thema geforscht. Beispiel, was Skeptical Science da anführt, ist, ein pensionierter Physiker zweifelt den Konsens zum Klimawandel an und behauptet, dass die aktuellen Wetterveränderungen nur ein natürliches Phänomen seien.
Ja, pensionierter Physiker, ne? Und dann würde man natürlich in einem solchen klimawandelskeptischen Paper zum Beispiel, würde man schreiben, Herr Professor Dr. Blub und Bla, Physiker, schreibt Folgendes. Das klingt dann erstmal nach Autorität. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man, der Mann mag ja irgendwie sich mit Magnetismus auskennen, aber jedenfalls zum Klimawandel kann er nichts Sinnvolles beitragen.
Und das führt dann zu diesen Dreigestirn, die irgendwie alle miteinander zusammenhängen, aufgeblähte Minderheit, False Balance und fungierte Debatten. Das sind alles Sachen, die so funktionieren, dass man Wissenschaftlerin A Wissenschaftler B gegenüberstellt. Wissenschaftler A sagt, Klimawandel ist real, bitte
tut was.
Act now. Ja. Wissenschaftler B sagt, nee, aber die Wettervorhersage ist doch okay. Und dabei entsteht der Eindruck, deswegen False Balance, da gibt's die einen, die sagen das und die anderen, die sagen das. Dass hinter der einen Wissenschaftlerin mehr oder weniger die ganze globale Forschergemeinde steht.
99%, ja.
Und hinter dem anderen Wissenschaftler 2-3 andere Leute stehen, das kommt hier nicht raus. Da wird sozusagen so getan, als gäbe es ein Gleichgewicht. Dabei gibt es kein Gleichgewicht.
Sondern es gibt einen wissenschaftlichen nahezu Konsens und dann gibt es einige wenige Abweichler in falsches Gleichgewicht. Das ist vielleicht das, was man sich merken kann, weil wir das auch in der Lage vor Jahren auch schon mal falsch gemacht haben, ne? Dass man einfach eine wissenschaftliche Debatte so darstellt, als gäbe es 2 gleichberechtigte Thesen, während in Wirklichkeit die eine These fast Konsens ist.
Und dazu ist mir auch noch was eingefallen, als ich jetzt auch noch mal neu drüber nachgedacht habe, über diese False Balance. Die Falle, in die wir ja auch damals getappt sind und in die man bei dieser False Balance Geschichte häufig reintappt, ist, wir gehen alle von Politik aus. Und bei Politik geht es bei wahr und falsch letztlich um unsere Werte. Da sind unsere Werte, mit denen wir an die Politik rangehen, entscheidend dafür, ob wir sagen, diese Handlung, diese Maßnahme ist falsch.
Und deswegen gibt es kein richtig und falsch, sondern deswegen ist es quasi auffassungsgetrieben.
Deswegen gibt es auch eine Debatte, deswegen gibt es einen legitimen Streit um Dinge, weil es um Werte geht und daraus folgende Handlungen, die den Wert entsprechen oder nicht. Bei Wissenschaft ist das anders. Da geht es um Tatsachen, ne? Beweisbare Tatsachen, beweisbare Fakten. Und die entscheiden darüber, ob etwas eine Tatsache ist oder nicht, ob etwas Realität ist oder nicht.
Bauchgefühl hilft da letztlich nicht weiter. Eben anders als in der Politik. Es geht nicht so sehr um Werte, sondern es geht eben wirklich um Fakten. Natürlich ist das im Detail dann auch nicht mehr ganz scharf, weil natürlich auch wissenschaftliche Fakten sich in Grenzbereichen unterschiedlich interpretieren lassen. Aber da wiederum muss man dann halt einfach irgendwann auch mal darauf vertrauen, dass die wissenschaftliche Mehrheitsmeinung irgendwie einen Punkt hat.
Es geht um den grobe Richtung, um den Charakterunterschied sozusagen zwischen diesen beiden Debatten.
Und das, wie gesagt, das ist das, glaube ich, kann man an der Stelle auch noch mal ganz kurz zuspitzen. Das ist das, glaube ich, was gerade Journalistinnen und Journalisten gerade in so wissenschaftlichen Diskussionen einfach leisten müssen. Sie dürfen eben nicht diese False Balance darstellen. Sie dürfen eben nicht so tun, als gäbe es fünf Meinungen und die seien alle irgendwie interessant, sondern sie müssen im Grunde sagen, also der nahezu Konsens geht in die folgende Richtung und man darf sich eben nicht von irgendwelchen Abweichlern wie, keine Ahnung, Herrn Streeck oder noch schlimmer Herrn Wodarg oder so blenden lassen.
Der nächste Buchstabe in Plurf sind logische Trugschlüsse. Das sind dann sowas wie persönliche Angriffe auf Personen. Ja, das hat dann mit der Logik nichts mehr zu tun, mit der Argumentation nichts mehr zu tun, sondern du desavouierst einfach die Person, die Aussagen tätigt, um dann diese Aussagen zu torpedieren. Begriffe sind mehrdeutig und unscharf. Stichwort Laschet, bis der Großteil geimpft ist. Mhm. Da denkt man erstmal, ja, ist doch ein guter Vorschlag. Aber wenn du genau hinguckst, ist das eine Nebelkerze.
Ja, weil es was nichts heißt. Und
alles heißt. Falsche Analogien ist auch ein logischer Trugschluss. Haben wir auch viel gehabt. Ja, Klimaschutzleugner sind wie Galileo, wird dann manchmal gesagt, der den wissenschaftlichen Konsens zum Geozentrismus über den Haufen warf. So haben wir die Analogie immer gehabt zur Grippe. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, beziehungsweise ist etwas wesentlich anderes. Und das lenkt nur ab von den Tatsachen, die jetzt zum Beispiel Covid betreffen. Dann gibt es unerfüllbare Erwartungen, moving the goalpost heißt das manchmal auch, also das Tor zu verstellen, ja, du bist eine Fußballmannschaft oder eine Handballmannschaft, läufst aufs Tor zu und während du anstürmst, verschiebt jemand das Tor und dann sagt er, du triffst ja das Tor gar nicht, ja, ihr habt es ja auch gerade verschoben, also das heißt, die Erwartungen unerfüllbar zu gestalten, hier zum Beispiel, zeig uns das Virus, wir haben das Virus ja noch gar nicht gesehen oder extrahier das mal oder so, also dass an die Wissenschaft auch unerfüllbare Erwartungen geknüpft werden, bis man dann sagt, ja, okay, das ist eine bewiesene Tatsache, auch eine beliebte Strategie. Rosinenpickerei kennen wir auch, selektives Zitieren oder eben anekdotische Erfahrungen quasi zu wissenschaftlicher Höhe.
Klimawandel ist Quatsch, es hat doch letzte Woche gefroren in Berlin. Ja, der Landwehrkanal war zugefroren, wo ist der Klimawandel? Das wäre so etwas zugespitzt. Oder, und das Schlimmste in diesem Kontext dann, sind die sogenannten Verschwörungsmythen. Ja, wir nennen jetzt nur mal das Stichwort Bill Gates, ja, der ja angeblich alle möglichen wirtschaftlichen Interessen hat hinter der Corona-Pandemie oder dem Mythos von der Corona-Pandemie, wenn man diesen Leuten glaubt. So, und das sind eben diese Argumentationsfiguren, gegen die man sich eigentlich immunisieren müsste. Also wenn man sich anschaut, insbesondere auf YouTube, ist das wahnsinnig gefährlich, weil auf YouTube so viel Irrsinn verbreitet wird, so viel Nebelkerzen geworfen werden. Und da muss man ganz gezielt hinschauen, wenn da irgendjemand vermeintlich quasi die Lösung gefunden hat und die in einem Video präsentiert, ob da nicht möglicherweise diese fünf, ich sage jetzt mal apokalyptischen Reiter der Wissenschaftsskepsis eine Rolle spielen. Ne? Pseudo-Experten werden da zitiert, logische Trugschlüsse, unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei, Verschwörungsmythen, das sind so die fünf Zutaten, da muss man vorsichtig sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir eine Quelle angucke, wenn mir zum Beispiel im Lageforum vorgeschlagen wird, ja, guck dir mal diese Website an, hier super spannend und so, dann gehe ich ehrlich gesagt als erstes auf diese Frage mit den Pseudo-Experten, denn das ist häufig am einfachsten festzustellen. Man kann relativ schnell sehen, ob die vermeintlichen wissenschaftlichen Expertinnen und Experten, die hinter einer Website stehen, ob die wirklich ganz, ganz nah dran sind. Also um das Beispiel Corona zu nehmen, es ist relativ einfach möglich, anhand der wissenschaftlichen Qualifikation, die dann auch genannt wird auf diesen Websites, zu gucken, ist es wirklich ein Experte für die Verbreitung von Viren oder hat er sich einfach vor 50 Jahren mal habilitiert über Hautcremes? Ja.
Das mag dann zwar auch ein Medizinprofessor sein, aber der hat dann zum Thema Viren vielleicht nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Und das ist also, wäre so mein persönlicher Tipp, diese Plurf-Muster sind unterschiedlich schwer oder unterschiedlich leicht zu erkennen, aber Pseudo-Experten zu entlarven, das ist das Einfachste. Ein Doktortitel oder eine Professur als solches sagt einfach nicht so wahnsinnig viel aus. Man kann Professor oder Doktor für alles Mögliche sein. Die Frage ist, wie nah sind die Menschen mit ihrem konkreten Forschungsschwerpunkt wirklich an dem Thema, zu dem sie als Expertin oder Experte zitiert werden? Das ist relativ einfach. Philipp, aber du hattest in letzter Zeit Gelegenheit, nochmal mit einer spannenden Journalistinnenkollegin zu sprechen, nämlich mit Anne Will.
Absolut. Ich habe mit Anne Will, Moderatorin und Produzentin der Talkshow Anne Will, jeden Sonntag in der ARD, ein Interview geführt für meinen Interview-Podcast Das Interview, was ihr ja in euren Podcast-Playern und bei Spotify und so findet. Und auch, ich habe das hier nochmal eingebracht, weil wir auch darüber gesprochen haben. Also zum Beispiel genau dieses Beispiel False Balance habe ich auch mit Anne Will drüber gesprochen, weil das natürlich auch ein Ding ist, was eine Talkshow potenziell betrifft. Melanie Brinkmann, die Virologin aus Braunschweig, hatte sich mal im Spiegel darüber beschwert, dass eben genau das oft passiert, dass sie da präsentiert wird und dann wird irgendwie eine abseitige Wissenschaftsmeinung präsentiert oder ein Standpunkt präsentiert und in den Medien erscheint das dann so, ah, da gibt's die einen und da gibt's die anderen. Und Melanie Brinkmann hat sich beklagt, dass eben nicht klar wird, dass hinter ihr oder bestimmten Wissenschaftsauffassungen eben die große Mehrheit der Wissenschaft steht und hinter der anderen Person eben eine verschwindend geringe Minderheit, dass das nicht klar wird. Und ich hatte Anne Will gefragt, ob ihr dieses Problem bewusst ist für die Konstruktion ihrer Talkshow. Und das Schöne an dem Interview fand ich, dass Anne Will da durchaus sehr nachdenklich und auch selbstkritisch und offen drüber gesprochen hat.
Ich glaube, ich habe das Interview auch gelesen mit Frau Brinkmann und habe mich insoweit, sagen wir, ertappt gefühlt, dass wir das vielleicht ganz in den Anfängen der Pandemie, als ich zugegebenermaßen mich auch so ziemlich zum ersten Mal mit Virologie und Epidemiologie und so weiter beschäftigt habe. Und da hatten wir auch so Virologenstreit in der Sendung oder wir haben eine über die andere Woche Virologen gegensätzlicher Auffassung eingeladen, so dass man nicht mehr sicher war, was wollen die da eigentlich? Was ist eigentlich der Ansatz? Aber da gebe ich zu, das war uns, sagen wir, im März 2020 noch nicht ganz offensichtlich, wie der Hase eigentlich läuft.
Das war also Anne Will in dem Interview. Ich fand das auch ganz interessant, weil wir lange darüber gesprochen haben, wie eigentlich diese Talkshow gemacht wird, wie eigentlich diese Gäste ausgewählt werden, wie sie das so nennen, sie ihre Runden baut für jeden Sonntagabend. Also wen das interessiert, wie so eine Talkshow entsteht und ja, wie Anne Will auch über Themen denkt, die sie zumindest erstmal aktuell heute nicht in der Talkshow behandeln will und wie sie über den Umgang mit der AfD denkt, der kann sich das mal anhören.
Werbung.
Einkaufen ist nach wie vor erlaubt, soweit ich weiß, aber natürlich ist es günstiger, das online zu machen. Wer da aber nicht zum großen Online-Händler gehen will und da auch noch Lebensmittel sich kaufen will, der kann gehen zu corodrogerie.de. Die wollen Europas Nummer 1 werden für haltbare Lebensmittel. Haltbar, sowas wie Kaffee, Süßigkeiten, Fleischersatzprodukte, Nüsse, Süßigkeiten, you name it. Da gibt's ein sehr, sehr großes Angebot. Die versuchen das auch eben direkt bei Händler, Händlerinnen und Produzenten, Produzentinnen einzukaufen und versuchen eben ihre Ware auch in großen Verpackungen zu verpacken, die sich leicht recyceln lassen und eben nicht so viel Abfall abwerfen. Günstige Preise haben sie auch noch. Schaut euch das mal an, denn ihr bekommt als Lagehörer und Hörerin einen Rabatt von 5% mit dem Codewort Lagenation. Lagenation 5% unter corodrogerie.de.
Werbung.
Ja, und da sind wir wieder und kommen nochmal zu einem anderen Aspekt des großen Themas Corona, nämlich zu einer Initiative von Jens Spahn, dem Bundesgesundheitsminister. Der hat nämlich in dieser Woche gefordert, dass Menschen, die vollständig geimpft worden sind, also das bedeutet ja bei den meisten Impfstoffen, dass sie zweimal geimpft worden sind, dass die in Zukunft doch von Beschränkungen befreit werden könnten. Zitat Jens Spahn dazu: Wer vollständig geimpft wurde, kann in Zukunft wie jemand behandelt werden, der negativ getestet wurde.
Ja, das heißt also, wenn die dritte Welle der Corona-Pandemie gebrochen sei und weitere auf Schnelltest beruhende Öffnungsschritte wie beim Einzelhandel gegangen würden, dann käme diese Grundsatzentscheidung zum Tragen, Geimpfte sind wie Getestete zu behandeln. Weiteres Zitat von Jens Spahn: Wir werden diese Erkenntnisse nun zeitnah in Gesprächen mit den Ländern in die Praxis bringen. Also, was Jens Spahn ganz genau will, ist unklar, aber die Debatte um das Ende von Beschränkungen für Menschen, die vollständig geimpft worden sind, diese Debatte ist damit wieder da. Und die hat aber auch einen wissenschaftlichen Hintergrund.
Genau, es ist jetzt halt befeuert worden, denke ich, auch nochmal durch ein Gutachten, durch eine Studie, Wortmeldung des Robert-Koch-Instituts, die, glaube ich, in dem Satz mündet, den muss man auch ganz langsam lesen und, glaube ich, auch zweimal lesen: Wer geimpft ist, ist weniger gefährlich als ein Symptomloser mit negativem Antigen-Schnelltest. Also, wenn du zu Ende geimpft bist, wenn du zweimal geimpft warst mit den meisten Stoffen und dann zwei Wochen gewartet hast, dass die Antikörper sich bilden, dann bist du für deine Umwelt eine geringere Gefahr als jemand, der keine Symptome hat und einen negativen Schnelltest vorzeigen kann in terms of Ansteckung.
Auf der anderen Seite bekräftigte die Weltgesundheitsorganisation am Dienstag nochmals, dass sie die Datenlage zum Ansteckungsrisiko durch Geimpfte weiterhin als unsicher betrachte. Denn so die WHO zeigten die bisherigen Analysen eben auch, dass Ansteckungen nicht vollständig ausgeschlossen sind. Aber Philipp, ja, okay, mag sein, dass 5-10% der Geimpften weiterhin ansteckend sein können. Aber aus der Perspektive der Epidemiebekämpfung ist das möglicherweise gar nicht das zentrale Problem.
Nein, das muss man, glaube ich, differenzieren. Epidemiologisch sagen, glaube ich, die entscheidenden Experten, ist das kein Problem. Ja, es kann in 5-10% der Fälle noch passieren, dass auch Fertiggeimpfte noch das Virus weitergeben. Das ist aber für die Explosion der Pandemie, für den Vortrieb der Pandemie nicht mehr relevant, weil eben so viele, 90%, es nicht tun. Auf individueller Basis kann das aber natürlich anders aussehen. Ja, wenn ich geimpft bin und dir gegenüber sitze und das nun einer dieser raren Fälle ist, wo ich das Virus noch weitergebe, ja, dann kannst du
für mich trotzdem schon doof.
Es ist für dich schon doof.
Ja, aber man muss eben bei dieser Frage, wann kann man Beschränkungen aufheben, deutlich sagen, es gibt ohnehin keine 100%ige Sicherheit. Ja, Masken tragen führt auch nicht zu einem 100%igen Ausschluss jeder Infektion. Ja, selbst Kontaktminimierung führt nicht dazu, einfach weil es bestimmte unvermeidbare Kontakte gibt. Die Frage muss daher fairerweise nicht lauten, sind Geimpfte 150%ig safe, sondern die Frage müsste aus, gerade auch aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive eher lauten, kann ein kleines Restrisiko eines doch noch bestehenden Infektionsrisikos massive Beschränkungen der Freiheitsrechte noch rechtfertigen? Ja, insbesondere natürlich dann, wenn man sich überlegen kann, dass man dieses verbleibende Restrisiko ja durchaus in vielen Kontexten noch weiter minimieren kann, eben zum Beispiel, wenn zugleich noch Masken getragen werden und man das Risiko außerdem auch noch möglicherweise parallel durch Tests reduzieren kann, also jedenfalls bei den Menschen, die nicht geimpft sind. Ich denke, die zentrale Bewertung dieser Frage haben wir schon vor 10 Wochen geliefert, nämlich in den Folgen Lage der Nation 225 und 226. Wir haben damals schon sehr deutlich gemacht, dass das Zurücknehmen von Beschränkungen für Menschen, die bereits fertig geimpft worden sind, eben gerade keine Privilegien, keine Spezialvorzugsbehandlung sind, sondern es ist einfach nur ein Back to Normal. Man beendet Beschränkungen und genau das ist grundrechtlich immer dann gefordert, wenn es keinen Grund mehr gibt für solche Beschränkungen. Aber natürlich muss man sehr deutlich sagen, der Druck wird enorm steigen, Philipp.
Auf jeden Fall. Je mehr Menschen geimpft sind, je mehr Menschen rumlaufen und sagen können, hey, ich bin noch nach allem, was wir wissen, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keine Gefahr mehr für meine Umwelt. Warum soll ich in Quarantäne? Warum darf ich nicht einkaufen gehen? Warum darf ich dies nicht und warum darf ich jenes nicht? Und da kann man schon überlegen, ob es da nicht eine Spaltung der Gesellschaft
gibt. Ja, also wie gesagt, da muss man glaube ich differenzieren. Verfassungsrechtlich betrachtet kann man einfach gegenüber den Geimpften, den fertig Geimpften kaum noch rechtfertigen, ihnen weiter Beschränkungen aufzulegen, weil das Risiko so gering ist. Ja, das reicht einfach nicht mehr, um zu sagen, du darfst nicht mehr ins Restaurant, du darfst alles Mögliche nicht mehr. Aber man muss auf der anderen Seite natürlich sehen, wie kann man diesem Risiko von Rissen in der Gesellschaft, Spaltung klingt immer so, als gäbe es in der zwei Lager, ne? Aber von Rissen in der Gesellschaft, wie kann man diesem Risiko sinnvoll begegnen? Und deswegen haben wir in der Lage ja von vornherein immer gefordert, wer nicht geimpft ist, weil er noch kein Impfangebot bekommen hat oder weil er vielleicht aus medizinischen Gründen gar nicht geimpft werden kann. Ja, dieser Mensch, der nicht geimpft ist, muss alternativ getestet werden können und das muss dann eben auch zu einem Back to Normal führen. Das ist so ein bisschen das Ding, was Jens Spahn sagt. Ja, die Geimpften werden letztlich nur denen gleichgestellt, die negativ getestet
worden sind. Aber das argumentiert er dann schon so, ne? Dass Tests und Impfung quasi genau gleichgestellt werden.
Genau, wie gesagt, fordern wir in der Lage seit Wochen, gerade um zu verhindern, dass es tatsächlich zu Rissen in der Gesellschaft kommt. Und was mich persönlich sehr gefreut hat in dieser Woche, sind auch zwei Meinungsbeiträge erschienen von Wolfgang Janisch in der Süddeutschen Zeitung, von Heinrich Wefing in der Zeit, die beide in etwas anderen Worten exakt dasselbe fordern, was wir auch in der Lage immer fordern. Ja, wer geimpft ist, muss tatsächlich wieder ein Back to Normal bekommen, aber das gilt dann ebenso für Menschen, die negativ getestet worden sind, allerdings mit einem zuverlässigen Test, ne? Also Selbsttest im Kämmerlein vielleicht
nicht. Funktioniert nicht. Also wenn jetzt wir aber in diese Debatte reinkommen, es gibt einen Weg zurück in die Normalität für Genesene, Geimpfte und sorgfältig Getestete, dann muss man das natürlich irgendwie dokumentieren können. Man muss irgendwie nachweisen können, möglichst sicher und praktikabel, dass man geimpft wurde, dass man genesen ist oder dass man getestet wurde, negativ getestet wurde.
Und damit sind wir beim nächsten Thema dieser Folge, nämlich dem großen Thema der digitalen Impfausweise. Je mehr Geimpfte es gibt, desto stärker wird der Drang werden, tatsächlich irgendein sicheres Verfahren zu erfinden, wie wir nachweisen können, dass wir tatsächlich geimpft worden sind, wann wir geimpft worden sind. Und dieses Ding muss deswegen so sicher sein, weil es wohl auch darüber wird entscheiden können, ob und wohin wir zum Beispiel reisen dürfen. Also einige Länder werden wohl offensichtlich wesentlich strenger sein, als wir das gerade in der Lage gefordert haben. Wir sagen ja immer Impfung oder Test, aber es zeichnet sich eben ab, dass das teilweise auch strenger gesehen werden wird, dass also tatsächlich Impfungen zur Voraussetzung für bestimmte Reisen gemacht werden und vielleicht werden das auch Private tun. Also mit anderen Worten, es braucht einen sicheren Nachweis. Ja, dafür gibt es 1000 Ansätze, aber im Kern ist es immer dieselbe Idee. Ja, man wird geimpft, das kann man dann digital speichern und dann kann man eine App vorzeigen und die App zeigt dann an, du bist geimpft.
Und vor Ort kann das irgendjemand überprüfen.
Mit irgendeinem QR-Code-Scanner oder wie auch immer das dann läuft.
Also das ist im Kern die Idee und das wollen wir mal ein bisschen aufdröseln, wie da der Stand der Dinge ist. Allen voran, ja, natürlich kommt immer alles zu spät, ist klar. Das müssen wir jetzt nicht weiter eingehen. Wir wollen jetzt hier mal auf das Positive schauen. Die EU, so viel kann man sagen, ist dran und ist wohl auch sehr energisch dran auf allen Ebenen. Also die Kommission hat einen Vorschlag gemacht und der wird gerade im Parlament, im Europäischen und im Rat der Minister, Ministerin beraten. Es ist ein beschleunigtes Verfahren beschlossen worden, wo viele Anhörungen und so wegfallen. Da hat das Parlament auch zugestimmt. Aber trotzdem wird es wohl noch bis Juni dauern, bis da was kommt an Impfpass, Infrastruktur, Impfpasszertifikat, das erzählen wir gleich. Also bis Juni, davon reden wir noch.
Genau, und dann wird es einen europäischen Rechtsrahmen geben. Was werden wir dann haben? Genau, also eine Verordnung ganz genau, eine EU-Verordnung, die Vorgaben machen wird für digitale Ausweise, wie die eben in den Mitgliedstaaten aussehen müssen. Das heißt also, die Mitgliedstaaten werden da zwar noch Spielräume bei der Ausgestaltung bekommen, aber jedenfalls im Grundsatz wird es in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union digitale Ausweise geben. Und das Spannende dabei ist, dass der Inhalt dieser Ausweise nicht nur Impfungen sein werden, sondern insgesamt 3 verschiedene Arten von Informationen wird es ergeben. Impfungen, ja, wobei noch nicht ganz klar ist, wie lange die dann gültig sein werden, vermutlich wohl 1 Jahr. Dann wird man Tests dort niederlegen können. PCR-Tests sollen dann 72 Stunden gültig sein, Antigen-Tests, diese Schnelltests 24 Stunden. Und 3. Kategorie, auch überstandene Corona-Infektionen sollen in diesem digitalen Impfausweis nach EU-Standard niedergelegt werden können. Da gilt momentan als wahrscheinlich, dass die für 180 Tage als Immunitätsnachweis gelten sollen.
Und Inhalt dieser Verordnung ist halt, dass die EU sowohl eine Infrastruktur installieren wird, so eine Art technisches Rückgrat für diese Zertifikate, und sie wird eben die Nationalstaaten verpflichten, dann auch, wenn diese Infrastruktur da ist, solche Zertifikate eben auch an ihre Bürger und Bürgerinnen auszugeben.
Genau, aber als Stichwort Zertifikate, da ist so ein bisschen die Frage, was bringen die dann in der Praxis? Und da, wir haben uns mal so ein bisschen umgehört, was da im EP, im Europäischen Parlament gerade Stand der Beratung ist, war ein längeres Hintergrundgespräch mit jemandem, der da ganz nah dran ist an den Verhandlungen, und der sagt, also was diese Zertifikate in der Praxis bedeuten, das will die EU gar nicht regeln, sondern das soll Sache der Nationalstaaten bleiben. Aber die Rechtsgrundlage dafür soll die Reisefreiheit sein, das heißt, die EU trifft eine Regelung auf der Grundlage Durchsetzung der Reisefreiheit innerhalb Europas. Aber was man dann genau genau auf der Grundlage dieser Zertifikate darf, das müssen die Mitgliedstaaten entscheiden. Sie können zum Beispiel auch sagen, ja, Restaurants zum Beispiel können diese Zertifikate als Grundlage des Einlasses nehmen, zum Beispiel alternativ zu Schnelltests oder so. In dieser App sind ja auch Schnelltests drin. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel sagen, diese App brauchst du. Entweder musst du halt mit der App deine Impfung nachweisen oder einen Schnelltest oder einen PCR-Test oder so. Und das ist im Grunde, finde ich, auch das Schöne an der Idee, dass man da verschiedenste Informationen zusammenfasst und dass man dann zum Beispiel an der Tatsache, dass man an dem, dass mit dem Handy grün gescannt wird, nicht mehr von außen erkennen kann, ob man geimpft ist, die Corona-Infektion mal hatte oder nur einen Schnelltest hat. Das kann man alles in derselben App vorzeigen. Und wie gesagt, aber was das genau bedeuten soll, das müssen die Mitgliedstaaten entscheiden und sie müssen dann nur ihr Verfahren bei der Kommission melden. So der Stand der Überlegung.
Genau, also Reisen wird sicherlich erstmal im Mittelpunkt stehen, denke ich. Ist ja auch getrieben von den Fluglinien und so. Aber wie gesagt, man kann auch andere Sachen mit diesem, an dieses Zertifikat knüpfen. Technische Lösung, ich habe es gesagt, in dieser Verordnung wird eine Art technisches Rückgrat verordnet und eingeführt für ganz Europa. Die Kommission sagt, sie wollen eine sogenannte PKI, also Public Key Infrastruktur haben. Das heißt letztlich, wir wollen das jetzt nicht, wir wollen das versuchen, so ein bisschen korrekt, aber doch nicht zu technisch zu erklären. Letztlich bedeutet das ein System von digitalen Unterschriften.
Genau, es geht also letztlich darum, mit einfachen digitalen Mitteln nachprüfbar zu machen, ob eine digitale Unterschrift gültig ist. Und diese digitale Unterschrift soll eben im Kontext dieses Green Pass, ja, also dieses europäischen digitalen Immunitätszeugnisses, eine Unterschrift sein unter einer Impfung, unter einem Corona-Test oder auch unter einer Covid-Diagnose eben für die Menschen, die eine Infektion erfolgreich überstanden haben. So, und da fragt sich dann natürlich Philipp, wie prüft man denn jetzt eine digitale Unterschrift? Also Beispiel, eine Unterschrift eines Arztes, der digital unterschrieben hat, ich habe den Philipp Banse an diesem und jenem Tag um die und die Stunde mit dem und dem Impfstoff geimpft. Wie kann man diese Unterschrift auf Gültigkeit prüfen?
Da ist die Frage, ob derjenige, der oder diejenige, der das digital unterschrieben hat, dazu die Vollmacht hatte. Und diese Struktur, die die EU jetzt einzieht, ist so eine Art Vollmachtstruktur, Infrastruktur.
So ein digitaler Baum, kann man sagen, so wie so ein Stammbaum. So ein
bisschen. Die EU erteilt ganz zentral jedem Nationalstaat, beispielsweise dem Bundesgesundheitsministerium, digital übergibt sie ihm so ein Zertifikat, so eine Vollmacht. Damit kann das Gesundheitsministerium dann hingehen und sagen, ah, okay, wir erteilen dann den Gesundheitsbehörden der Länder diese Vollmacht, sozusagen digital bevollmachten wir die haben dann auch so ein Zertifikat und die Länder können dann sagen, ah, jetzt haben wir die Vollmacht, Unterschriftsvollmachten zu verteilen und die verteilen wir an die Ärzte, Ärztinnen und an meinetwegen die Fachärzte und die Impfzentren und dann haben auch diese Stellen so eine Vollmacht und wenn die dann mein Impfzertifikat unterschreiben, digital, bong, bong, dann stellt diese Infrastruktur sicher, dass automatisiert, schnell und ohne, dass da noch jemand menschlich mal drauf gucken muss, überprüft werden kann, diese Unterschrift unter dem Impfzertifikat von Philipp Banse, ist diese ganze Kette gültig? Ist die Vollmacht von dem Arzt gültig? Ist er von der Landesbehörde bevollmächtigt worden? Ist er vom Bund bevollmächtigt worden? Und ist das am Ende von der EU bevollmächtigt?
Genau. Und das geht eben, das Schöne ist dabei, dass das eben, dass dann eben nicht die EU jeden einzelnen Arzt, genau, sondern das geht dann quasi wie in so einem Stammbaum.
Eine Delegation ist das
letztlich. Genau, es wurde so eine Delegation, weil man eben mit den, jeder unterschreibt digital so ein Zertifikat und mit diesem Zertifikat unterschreibt man dann weiter. Und so geht quasi diese Vollmacht von der EU das Treppchen runter bis hin zum Arzt im Impfcenter und bis zu dem einzelnen Impfzertifikat oder Testzertifikat oder Infektion überstanden Zertifikat. Und das Schöne daran ist, diese Technik für eine solche Public Key Infrastruktur ist super abgehangen. Das ist also, das heißt, die Technik ist jahrzehntelang bewährt. Die wird zum Beispiel auch in Webbrowsern für SSL-Zertifikate genutzt.
Und Banking rauf und runter. Also das ist einfach etablierte, das ist nichts Neues, sondern das funktioniert.
Genau. Also das heißt, was die EU da vorsieht, ist aus einer technischen Perspektive, denke ich, ein sehr gutes System. Das wird im Grundsatz so klappen, da habe ich persönlich keine Zweifel, wenn man das sauber implementiert, ne, dann sollten natürlich keine Schlüssel verloren gehen und man muss dann zum Beispiel sich Gedanken machen über so Spezialfälle wie, was ist denn, wenn ein Zertifikat verloren gegangen ist, damit da dann also solche quasi gefälschten Impfzertifikate auch wieder aus dem Verkehr gezogen werden können.
Aber auch dafür
gibt es Lösungen, gibt sogenannte Widerrufslisten, Revocation Lists, ne, das kann man also alles implementieren, das geht und das ist auch bekannt, wie es geht und das Schöne ist auch, dass diese Technik im Prinzip offline funktioniert. Also wenn man sich einmal auf einem Checkgerät, auf einem bei einer Handy-App zum Beispiel, die solche Zertifikate prüfen kann. Wenn man sich da einmal die Public Keys runtergeladen hat von den autorisierten Stellen, dann kann man auch offline prüfen, ob vorgelegte Zertifikate gültig sind, ist natürlich auch ein großer Vorteil.
Das ist also die Infrastruktur und die EU hat da bestimmte Vorstellungen, die finden wir in die richtige Richtung gehen. Nur ist es aber so, ich habe es eingangs gesagt, bisschen late to the party, das Ganze. Und natürlich ist der Druck von vielen schon früher erkannt worden und der Bedarf, dass man irgendwann, ja, wenn man denn mal anfängt, 10 Millionen von Leute zu impfen, dann irgendwann auch Nachweise wird brauchen werden. Und so ist es jetzt halt so, dass es mittlerweile heute schon Dutzende von Ausweisen, Ausweiskarten, Impfkarten und so gibt. Südafrika, Estland, Dänemark, dann Fluggesellschaften, Länder und private Unternehmen. Es gibt einen ganzen Sack voll von Impfausweisen letztlich, die mehr oder weniger groß schon verbreitet sind, aber eben viele von denen schon im Einsatz sind. Zum Beispiel IATA.
Genau. Die IATA ist der weltweite Verband der Luftverkehrsunternehmen und die Airlines, die Luftverkehrsunternehmen wie die Lufthansa zum Beispiel, leiden natürlich enorm unter der Pandemie. In 2020 gab es weltweit nur 1,8 Milliarden Flugpassagiere. Im Vorjahr waren es 4,5 Milliarden und die Airlines schätzen den Verlust auf 100 Milliarden Euro allein im Jahr 2020. Ja, da geht es schon um richtig viel Geld. Aus der anderen Seite muss man sich immer sagen, aus ökologischer Sicht ist das ja auch eine positive Entwicklung, ja, denn es wurden Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart. Die Airlines nutzen nach wie vor viel zu wenig synthetisches Kerosin. Also insofern muss man natürlich sagen, dass es so wenig Luftverkehr gab, hat auch große ökologische Vorteile mit sich gebracht. Anyway, die IATA möchte natürlich, dass der Luftverkehr wieder angekurbelt wird und hat zu diesem Behufe nun eine eigene App bauen lassen. Ja, insbesondere soll diese App dazu beitragen, dass Quarantäne überflüssig wird. Kann man sich vorstellen, ja, die wenigsten Flugreisen machen noch Sinn, wenn man am Ziel erstmal 14 Tage irgendein Hotel nicht verlassen darf. Und das heißt, also sie wollen den Markt für Flugreisen wieder ankurbeln, indem sie Quarantäne überflüssig machen. Und deswegen geht dieses Projekt IATA Travel Pass App. Ja, die soll schon Mitte April für iOS starten. Android kommt irgendwann später mal. Und Inhalt dieser App, interessanterweise ähnlich wie bei dem Projekt der EU. Zum einen soll es nämlich Zertifikate geben für Testergebnisse und Impfungen. Ja, nur überstandene Corona-Infektionen tauchen da in der Dokumentation bisher nicht auf. Das wird man aber vielleicht irgendwann mal nachreichen. Das ist das eine, Zertifikate über Tests und Impfungen. Und zum anderen soll die App aber auch Informationen bereithalten, nämlich über rechtliche Regelungen. Ja, also was gilt eigentlich, wenn ich meinethalben von Kuba nach Malaysia fliegen will? Welche Regeln muss ich da einhalten? Das ist eine. Und zum anderen soll die App auch über Testmöglichkeiten informieren, sodass man dann die Anforderungen, die in der App sich finden, auch erfüllen kann.
Aber die App, und das ist, finde ich, natürlich zentral, vergleicht die Anforderungen der Reiseländer mit den vorliegenden Zertifikaten. Und das ist natürlich eine ehrgeizige Aufgabe. Die App soll so einen Okay-to-Travel-Status den Airlines und den Grenzbehörden dann eben anzeigen. Singapur will die App ab dem 1. Mai akzeptieren. Das heißt aber auch, ohne App dürfte es dann wahrscheinlich irgendwann schwierig werden zu reisen. Die Technik der IATA-App ist unklar, muss man eigentlich sagen. IATA sagt, Industry Solution based on Open Source Standards. Das kann alles Mögliche heißen.
Ja, also in einer Industrielösung, die auf Open Source Standards basiert. Da weiß man natürlich nie. Das heißt sehr wahrscheinlich also eine Closed Source App. Ja, also eine App, die man nicht so direkt prüfen kann, aber immerhin sagen sie Open Source Standards. Muss man sagen, die Technik wird man da wohl nicht prüfen
können. Sie ist angekündigt, soll Mitte April dann erscheinen. 24 Airlines machen mit, aber das deutet schon an, was das Problem sein könnte. Nämlich, denn diese App, so habe ich sie verstanden, soll eben Zertifikate aus unterschiedlichen Quellen, Ländern akzeptieren und sich daraus, wie auch immer, zusammenrechnen, ob das jetzt okay to travel ist oder nicht. Ja, da ist natürlich erstmal unklar, wie kommen die eigentlich? Welche Inkredenzien schmeißen sie in ihr Algorithmusrezept, um rauszufinden, ob du jetzt okay to travel bist oder nicht? Und dann ist es natürlich technisch auch nicht ganz ohne, diese ganzen wahrscheinlich verschiedenen Standards für die Impfpässe in einer App zu sammeln und dann da irgendwie was mit zu machen.
Ja, und es stellt sich natürlich auch die Frage, wird es dann irgendwie eine ganz zentrale Datenbank geben, wo persönliche Daten am Ende verknüpft werden mit allen möglichen Zertifikaten? Oder wird man das schön auf der App dezentral speichern so und damit hoffentlich eben ohne zentrale Datenbank? Also die IATA-App wirft jedenfalls, soweit wir das recherchieren konnten, eine ganze Menge Fragen auf. Klar, praktisch wird es sein, aber ob das aus einer Datenschutzperspektive auch wirklich wasserdicht ist, lässt sich einfach, glaube ich, heute noch nicht beurteilen.
Dazu noch ein Hinweis, haben wir verlinkt, ein sehr ausführlicher, finde ich, lesenswerter Artikel von algorithmwatch.org, die sich dort mal ganz verschiedene Systeme angeguckt haben und recht nüchtern analysiert haben. Alle Welt macht Impfpässe. Natürlich auch Deutschland.
Ja, auch Jens Spahn hat ein solches System für einen deutschen Impfpass sogar schon beauftragt.
Ja, ja, muss man
das
sagen.
Muss man sagen. Das Bundesgesundheitsministerium hat einen digitalen Corona-Pass schon in Auftrag gegeben. Auftragsvolumen bisher 2,4 Millionen. 2,4
oder 2,7, weiß ich gar nicht.
Auf jeden Fall über 2 Millionen Euro. Ich meine, es waren 2,4. Und das wollen wir in dieser Lage mal aufgreifen, denn das System fliegt bisher weitestgehend unter dem Radar. Im Podcast Logbuch Netzpolitik wurde schon mal drüber berichtet und sich gut amüsiert. Aber so in den allgemeinen Medien ist das Projekt von Jens Spahn und seinem Ministerium bislang nicht so wirklich diskutiert worden. Dabei soll es auch in diesem Sommer schon ausgerollt werden. Also irgendwann im Sommer, circa Juni, soll es auch die deutsche Impfpass-App geben. Zurzeit läuft in mehreren Gemeinden in Baden-Württemberg und in Bayern ein Pilotprojekt. Aber wie gesagt, der große Rollout, also quasi, dass das ganze System im ganzen Land einsatzbereit ist, das ist für die nächsten Wochen geplant.
Ja, und da muss man ehrlicherweise sagen, über diese Pilotprojekte haben die Medien schon berichtet.
Aber nicht über Jens Spahns Projekt. Über die Pilotprojekte.
Über die Pilotprojekte, aber dass das jetzt eben seit, ich glaube, einer Woche wirklich vergeben, Einspruchsfrist bei der Ausschreibung beendet und so richtig in Sack und Tüten ist, das habe ich jetzt auch noch nicht so viel gelesen. Also es wird also einen deutschen Impfpass geben und der soll, so sagen uns die Leute, die damit beschäftigt sind, der soll eben auch kompatibel sein mit dem, was wir eben für die EU skizziert haben. Sprich, wenn man dann den deutschen Impfpass in Malle irgendwie vorlegt, dann soll der dort auch gelesen, verstanden und akzeptiert werden können. Und wenn man dann aus Malle als Spanier hierher kommt oder Spanierin und dann seinen spanischen Ausweis vorzeigt, dann sollen auch die deutschen Systeme den Impfpass lesen und akzeptieren können. Und die Idee ist wie immer, zeigst deine App vor, irgendjemand scannt meinetwegen den Barcode, der da zu sehen ist, und dann ist auf dem Scanner eben zu sehen, alles klar, ist geimpft, getestet. Und grün, klar, und kann weitergehen.
Also was man natürlich sagen muss, wer heute schon geimpft wurde, der bekommt ja allenfalls irgendein Papierzertifikat. Das heißt also, außerhalb der Pilotprojektzonen wird jetzt erstmal so eine ganze Menge digitaler Rückstand geschaffen, ne, weil es einfach viele Menschen gibt, die schon geimpft wurden und das noch nicht digital sich bescheinigen lassen können. Da wird es dann also eine Möglichkeit geben müssen, wie man das nachträglich bescheinigt.
Also konkret, man wird da zum Arzt gehen müssen.
Genau.
Ich habe, hier ist mein Papier, ich habe mich geimpft, bitte trag mich jetzt, bitte gib mir ein digitales Zertifikat. Also man wird da nochmal hinlatschen müssen.
Es hilft alles nichts.
Da wird noch ein bisschen was zu tun sein.
So, nun gibt's aber natürlich an dieser Technik des deutschen Systems auch eine ganze Menge Kritik. Und zwar entzündet die sich vor allem am Stichwort Blockchain. Ja, also das deutsche System ist im Grunde so eine Projektpartnerschaft zwischen einem Kölner Startup, der Firma Uberge auf der einen Seite und der Firma IBM auf der anderen Seite. IBM ist vor allem deswegen an Bord, weil die sehr viel Erfahrung haben mit IT-Großprojekten im Bereich Gesundheitswesen, Rollout der elektronischen Versichertenkarte, Rollout von Systemen bei Ärzten und so, das haben die schon öfter mal gemacht. Und Uberge bringt eben das Blockchain-Know-how mit und das ist durchaus nicht unumstritten, aber wir haben uns gedacht, weil Blockchain, wie soll ich sagen, so ein schillernder Begriff ist, wollen wir mal so ein kleines bisschen erklären, wie funktioniert eigentlich eine Blockchain? Ja, wie der englische Begriff bedeutet wörtlich übersetzt eine Kette von Blöcken, wobei Blöcke in diesem Zusammenhang kleine Datenpakete sind. Und wie das funktioniert, wollen wir euch mit einem kleinen Bild erklären, weil das nämlich tatsächlich sonst sehr abstrakt ist. Also das Bild ist, stellt euch vor, Grundstücksdeals. Ja, in Deutschland funktioniert das so, man kauft ein Grundstück und dann muss man das diesen Kauf beim Grundbuchamt anmelden, dann tragen die das ins Grundbuch ein, prüfen ganz viele Formalien, braucht man alles mögliche vom Notar zum Beispiel und dann steht im Grundbuch, wem ein Grundstück gehört. In den USA läuft das anders, jedenfalls traditionell. Da gibt es also kein Grundbuchamt in dem Sinne, das immer sagt, dieses Grundstück steht im Eigentum von Person XY, sondern da werden Grundstücksgeschäfte zwar auch bei einer Behörde gemeldet, aber die fädelte dann, historisch jedenfalls, einfach diese verschiedenen Grundstücksdeals auf einem langen Faden auf. Da gab es dann einen langen Faden mit einer Nadel dran und da wurde einfach dieser Grundstücksdeal auf diesem Faden aufgefädelt. Und auf diese Art und Weise waren quasi alle Verträge auf Dauer in einer Reihenfolge auf diesem langen Faden Faden, sodass man die Reihenfolge im Nachhinein nicht mehr ändern konnte. Und man konnte dann einfach quasi an dem Faden entlang gehen und schauen, welche Verträge in Bezug auf Grundstücke wurden in diesem Distrikt zum Beispiel überhaupt in welcher Reihenfolge geschlossen.
Und war dieser Faden dann pro Grundstück? Also, dass du pro Grundstück sehen konntest, wer ist da gerade der Eigentümer, der letzte Vertrag auf der Leine?
Das kann ich dir nicht sagen. Ah, also, das okay. ist ja im Grunde auch egal. Also, pro Grundstück führt natürlich dazu, dass du irgendwie tausende von Fäden ja. hast, dafür aber nur drei Zettel dran. Ich würde davon ausgehen, eher so ein, sagen wir, auf eine größere Region auf einem Faden. Aber jedenfalls die Grundidee ist, dass man bei diesen Grundstücksdeals und dem Faden einfach die Deals in einer definierten Reihenfolge auf dem Faden hat und wenn man diese Kette entlang geht, immer sehen kann, was ist quasi der rechtliche Zustand dieses Grundstücks. Und so ähnlich muss man sich in digitaler Form diese Blockchain vorstellen. Die ist also im Grunde eine lange Kette von Transaktionen, die alle digital aneinander gekettet sind, sodass man sie in der Reihenfolge nicht mehr ändern oder umsortieren kann. Das ist das zentrale Feature. Ja, die Reihenfolge ist nicht mehr zu ändern und zum Zweiten ist quasi die Weisheit in dieser Blockchain verteilt.
Das ist, glaube ich, das ganz zentrale Feature. Also es geht ja bei solchen letztlich Datenbeständen immer um so Fragen, wer kann sie ändern, was stimmt eigentlich, was ist eigentlich aktuell. Und das ist bei der Blockchain eben das Besondere, dass man das so organisieren kann, relativ leicht, dass es dazu einen Konsens aller beteiligten Menschen in dieser Blockchain braucht. Also wenn ich eine Datei ändern will, dann kann ich das vielleicht tun, aber bis die dann auf dieser Strippe landet und akzeptiert ist als geändert und gültig, müssen eben alle anderen auf mathematisch schwierige Weise und so zustimmen, ja, das stimmt, das bestätigen wir und dann ist es der Fall. Und der Vorteil daran ist, dass man eben nicht wie bei der EU an der zentralen Stelle vertrauen muss, dass die Autorität verteilt hat, um solche Unterschriften zu machen, um zu wissen, ja, der Impfausweis wurde unterschrieben, das stimmt, sondern da das Charmante ist, es braucht keine zentrale Stelle. Sondern es kann ein Konsens unter allen Beteiligten ermittelt werden und wir sagen, ja, das ist so. Und der Anwendungsfall, der ganz klassische von der Blockchain, ist eben eine Kryptowährung, ja, wo es ganz zentral ist, dass man sagt, ich habe ein Stück digitalen Taler und ich gebe den Ulf. So, du hast den und wir beide haben Interesse daran, dass du den hast, also könnten wir den unterschreiben und alles wäre gut, aber nein, es muss das ganze Netzwerk zustimmen, es muss errechnet werden und dann erst hast du ihn.
Und das hat nämlich zwei Folgen und das ist das Zentrale. Niemand muss mehr einer bestimmten Instanz vertrauen, ja. sondern man vertraut quasi dem Konsens in dem Netzwerk, das ist das eine. Und zum anderen können alle aber sofort sehen, ob ein bestimmtes Zertifikat gültig ist, also wem gerade ein Bitcoin zum Beispiel gehört. So, ne? Und da muss man sagen, wenn man sich das überlegt, es soll keine zentralen Strukturen geben, es soll so ein Netzwerk geben, wird das Vertrauen bildet, dann passt das eigentlich nicht so richtig zum Anwendungsfall einer Impfung. Ne? Denn bei diesen Impfungen, das haben wir eben an diesem EU-Konzept ja schon mal durchdekliniert, bei diesem Problem Impfung oder Impfausweis oder Testausweis oder so, da gibt es ja gerade zentrale Instanzen, nämlich zum Beispiel die EU und dann in den verschiedenen Levels runter die Bundesstellen, die Länderstellen, die staatlichen Stellen, die ärztliche Selbstverwaltung. Und da gibt es ja also schon zentrale Instanzen, denen wir bei der Impfung oder auch bei den Impfzertifikaten sowieso vertrauen. Ja, mit anderen Worten, dieses Vertrauen im Konsens, dieses Vertrauen im Netzwerk ist gerade ein Spezialfeature von Blockchains, das auf diesen Anwendungsfall eigentlich nicht so richtig passt.
Und die Frage ist also, wer darf Impfung oder Test digital unterschreiben? Ja. Ne? Eigentlich brauchen wir dafür keinen Konsens, sondern das sind anerkannte Autoritäten. Ja. So, da an denen zweifelt auch keiner. Und wenn man sowieso einer zentralen Stelle vertraut, ja, wie der EU oder dem Gesundheitsministerium oder dem Arzt oder der Ärztin, die halt jetzt schon diese Dinger unterschreibt und alle sagen, ja, ist okay, dann sollte man doch vielleicht mit dieser EU-Technik sich begnügen.
Mit der PKI,
mit der PKI sozusagen, die ist abgehangen, die funktioniert. Da herrscht also dieser Streit, ja. Sollen wir diese abgehangene Technik nehmen, die jetzt auch die EU verfolgt? Oder ist es irgendwie unter Umständen doch akzeptabel, diese Blockchain-Technik zu nutzen, die jetzt der deutsche Impfausweis verwendet? Und ja, also da würde ich sagen, ehrlich gesagt, wir haben da wirklich lange dran rumrecherchiert auch, ne? Wir beschäftigen uns mit dem Thema bestimmt seit 3 Wochen.
Ja, wir haben das wirklich, ne, uns sehr genau angeschaut, sowohl technisch als auch politisch. Man muss halt einfach sagen, aus der im weitesten Sinne Nerd-Szene gibt es einfach sehr viel Kritik, auch sehr beißende Kritik. Das liegt daran, dass Menschen, die in Blockchain investieren, die Blockchain entwickeln, im Grunde seit 5 oder 10 Jahren ständig versuchen, ein Problem zu finden, das man mit Blockchains lösen kann. Das Thema Kryptowährung ist tatsächlich ein ganz zentrales Thema, wo Blockchains total Sinn machen. Das ist auch, soweit ich sehe, unumstritten. Aber abgesehen von Kryptowährung gibt es eigentlich bis heute nicht so wirklich spannende Anwendungsfälle. Es wird immer von Smart Contracts geredet, aber auch die werden nie so richtig relevant. Also es ist, im Grunde ist Blockchain eine technisch total lustige, spannende, wahnsinnig pfiffige Lösung, für die es aber praktisch keine passenden Probleme gibt. Und das führt einfach so unter Nerds dazu, dass es einfach unglaublich viel Spott gibt gegen Blockchain, so nach dem Motto, aha, jetzt haben die Blockchain-Leute mal wieder ein neues Problem gefunden, für das angeblich Blockchain die Lösung ist. Und dann macht man sich schon, ich sag mal, unter IT-ExpertInnen macht man sich dann schon fast einen Spaß draus, nachzuweisen, dass die Blockchain auch für dieses Problem wieder eigentlich nicht die beste
ist. Genau, und es läuft in meinen Augen immer oder häufig darauf hinaus, und so ist das hier auch beim Impfpass, denke ich, man kann diesen Impfpass in Deutschland sowohl so mit der PKI als auch mit der Blockchain bauen.
Ja, da sind sich im Grunde auch fast alle einig.
So. Das geht schon. Also die Funktionalität, man kriegt das hin. Ja. Jetzt ist es aber auch unstrittig, dass die Blockchain-Technologie dafür so eine Art Kanone ist, mit der man auf einen Spatz schießt. Das muss nicht schlecht sein. Wir haben uns immer gefragt, was sind denn jetzt die Nebenwirkungen? Ja, es ist vielleicht ein bisschen zu groß dafür. Ja, man kann das vielleicht anders machen. Aber ist das denn ein Desaster? Führt es dazu, dass dieser deutsche Impfausweis deswegen nicht funktioniert oder Riesenmängel hat oder so? Und ich muss ehrlich sagen, die Argumente sind ja, weil das zu groß ist eigentlich für das, was man damit machen will, ist es wahrscheinlich auch zu komplex. Komplexität erhöht die Wahrscheinlichkeit von Fehlern. Komplexität erhöht in aller Regel die Kosten. Ja, wobei ich jetzt sagen würde, 2 bis 3 Millionen Euro für einen Impfpass für einen bundesweiten, wenn das wirklich
dabei bleibt. Das wäre ein Schnäppchen.
Also, ne, hallo.
Wenn das wirklich nur, reicht,
wenn das wirklich reicht, würde ich sagen, dafür kriegt man ja nicht mal 3 Masken bei Jens Spahn.
Also mal ganz ehrlich und schon mal gar keine Corona-App. Wenn du das mal überlegst, dass die also inzwischen, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, 70, 80 Millionen verbrannt haben für die Corona-Warn-App. Ja. Also wenn man sich das mal vorstellt und die Lösung mit den Impfpässen ist bei weitem komplizierter, weil die ja bis zum letzten Hausarzt ausgerollt werden muss. Also da muss ich sagen, wenn das bei den 2,x Millionen bleibt, dann hat Jens Spahn ausnahmsweise mal richtig guten Deal gemacht. Aber um das nochmal zusammenzubinden, ich glaube, was man sagen kann, ist, Blockchain ist die viel modernere, aber auch viel komplexere Technik. Deswegen ist die im Zweifel fehleranfälliger. Man hätte diese Impfpassgeschichte, so wie es die EU ja auch vorschlägt, sehr gut mit PKI bauen können. Da muss man dann bestimmte Features quasi nachkonstruieren, die Blockchain von alleine mitbringt. Dafür wäre aber PKI eine deutlich einfachere Lösung gewesen. Aber trotzdem muss man, glaube ich, sagen, komplex ist jetzt auch nicht zwingend schlecht. Na, aber aus heutiger Sicht muss man sagen, es droht kein Desaster bei der Bundesblockchain. Sie wird auch nicht absurd teuer, nach dem, was man heute sagen kann. Und immerhin, die UBridge-IBM-Lösung funktioniert ja schon mal. Ne?
Zumindest im Pilotprojekt.
In Pilotprojekten funktioniert sie tatsächlich. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das ist einfach schon etwas, wo man sagen muss, das ist für mich ein starkes Argument. Insofern finde ich es nicht absurd, dass das Bundesgesundheitsministerium die UBridge-Lösung jetzt ausgewählt hat in ihrer Ausschreibung, weil sie ja immerhin funktioniert und weil sie auch nach all den Nerds, die wir gefragt haben, einfach keine echten Nachteile hat. Sie ist wahrscheinlich nicht zwingend nötig, sie ist vielleicht überdimensioniert, aber sie führt auch nicht zu einer Katastrophe.
Und ich würde auch sagen, in diesem Fall kann man den Hintergrund dieser Entscheidung nicht komplett ausblenden. Wir sind nicht so, dass wir denken, in 10 Jahren bräuchten wir mal eine Impfpass-App.
Nein.
Wir sind mitten in einer Katastrophe. Und ja, wir sind aus 1000 Gründen spät dran, müssen wir nicht drüber reden, ist jetzt aber so und wir brauchen jetzt eine Lösung. Und ich finde, es ist wichtig, das auch mit einzubeziehen. Und das
muss jetzt mal schnell vorangehen.
Und wenn wir immer fordern, praktikabel müssen Lösungen sein. Und das muss auch mal schnell entschieden werden. Und es muss auch mal einfach entschieden werden, um zu entscheiden, ohne Angst vor Reue. Ja, das haben wir ja auch gespielt von Mike Ryan, dem WHO-Direktor.
Haben wir mehrfach gespielt.
Dann ist das hier so ein Fall, wo ich sagen würde, mein Gott, ja, maybe. Vielleicht ist es ein bisschen groß. Vielleicht sind sie da auch irgendeinem Buzzword auf den Leim gegangen. Aber wenn das dazu führt, dass wir im Juni funktionierende Impfpässe in Deutschland haben, die auch noch europaweit kompatibel sind.
Ja, das ist nämlich die entscheidende Frage. Ja. Also ich würde sagen, ich habe keinen Zweifel daran, dass sie das schaffen, dieses System irgendwie auszurollen. Die Technik
ist zwar so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, aber sie scheint zu funktionieren. Sie hat den Praxistest bestanden. Sie ist vielleicht ein bisschen komplex, aber sie wird wohl mutmaßlich funktionieren. Insofern, da würde ich sagen, das funktioniert. Die entscheidende Frage ist, kriegen die das quasi so modifiziert, dass auch die EU-Vorgaben erfüllt werden? Das hängt so ein bisschen natürlich davon ab, wie die EU-Vorgaben genau lauten werden, denn die sind ja noch nicht in Stein gemeißelt. Aber wenn die das auch noch hinkriegen, würde ich denken, haben wir zumindest die Chance, dass dieses deutsche Impfpass-System ein Erfolg wird?
Also wir haben ja mit Leuten gesprochen, die da sehr nah an diesem Projekt dran sind, und die haben gesagt, sie hätten halt diese Vorgaben schon sehr, sehr detailliert, schon sehr lange vorliegen, und sie sagen, unsere App wird kompatibel sein mit dem, was die EU dort vorschreibt.
Genau. So. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Gesundheitsministerium das nicht in die Angebotsunterlagen geschrieben hat. Ne?
Also beim Gesundheitsministerium kann ich mir einiges vorstellen, aber das muss man jetzt halt fairerweise erstmal abwarten. Es ist nur so, und das macht vielleicht auch den Deckel drauf, dieses ganze System, die große Herausforderung bei diesen Impfpässen wird sein, dass die alle kompatibel sind. Mhm. Es gibt so viele
Techniken. Oder möglichst viele.
Möglichst viele, ja. Es gibt mittlerweile so viele Ansätze in allen möglichen Ländern, auch in der EU. Jetzt kommt die EU, jetzt kommt Deutschland. Und natürlich, man will dann schon, damit das funktioniert und damit das auch angenommen wird und damit halt auch diese, da wirklich auch Rechte oder beziehungsweise die Rücknahme von Beschränkungen dran geknüpft werden kann, muss das halt funktionieren. Weißt du, wenn alle sagen, das funktioniert nicht, dann kannst du da auch nichts dran knüpfen. Ja? Also insofern bin ich mal gespannt, aber ich würde jetzt sagen, das kann man kritisieren, aber ein großes Desaster nach allem, was wir bis heute wissen, das kann voll in die Tonne gehen und dann haben wir uns alle getäuscht, aber nach dem, was wir jetzt heute wissen, würde ich sagen, ein großes Desaster droht da nicht und die Chancen, dass das funktioniert, stehen nicht schlecht.
Ja, ich würde auch sagen, das sollte man jetzt eher nicht mehr kaputt reden. Ne? Ja, wie gesagt, wir haben die technischen Aspekte beleuchtet, aber jetzt einfach nur, weil Blockchain so ein Buzzword ist, dagegen zu sein, das fände ich auch ein bisschen billig.
So, wir haben noch kurz Feedback zu Myanmar, da kam eine Menge.
Ja, das war wirklich auch sehr spannend. Insbesondere möchte ich auf einen Aspekt hinweisen, den uns ein Hörer vorgetragen hat, nämlich Daniel Großberömer. Der hat uns auf Twitter geschrieben und hat uns darauf hingewiesen, dass man ja durchaus noch ein bisschen mehr tun kann, als bisher schon geschieht, um auf die Militärjunta in Myanmar Einfluss zu nehmen, die, kurze Erinnerung, Massenmord begeht, ne? Die also inzwischen zu Hunderten Demonstrierende in Myanmar erschießt, weil die Menschen sich eben gegen die Militärdiktatur wehren. Und die erste Option, von der Daniel geschrieben hat, ist Diplomatie. Zitat: Es ist erschreckend, dass sich die Bundesregierung immer noch nicht deutlich von den Militärs distanziert und zum Beispiel durch Ausweisung des Militärattachés ein klares Zeichen setzt. Ja, Stichwort Militärattaché, das ist quasi ein Diplomat, ein Militär aus Myanmar, der in Deutschland akkreditierter Diplomat ist. Da gibt es inzwischen sogar eine Petition, ja, die Ausweisung dieses Militärattachés fordert. Gut, man muss natürlich deutlich sagen, das kippt jetzt nicht die Diktatur in Myanmar, wenn man einen Attaché rausschmeißt.
Nee, die haben das offensichtlich gelesen, aber falsch verstanden, denn in London hat der Militärattaché den Botschafter rausgeworfen.
Ja, das ist, ja.
Der hat gesagt, ja, hallo, Herr Botschafter, ich weiß, Sie wollen hier in diese Botschaft von Myanmar, Sie sind auch bis vor kurzem mein Chef und der Botschafter von Myanmar in London. Aber ehrlich gesagt, wir haben jetzt diese Junta und ich bin der Militärattaché und das ist eine Militärjunta und
Sie verstehen schon,
Sie können jetzt hier nicht rein.
Gut, ich meine, der Londoner Botschafter hatte auch den großen Fehler gemacht, dass er quasi diesen Putsch verurteilt hat. Ne, das hat vermutlich zu seinem Standing bei dem Militärattaché nicht beigetragen. Aber gut, jedenfalls gibt es eben immer noch einen Militärattaché, also einen Vertreter dieser Diktatur in Berlin, der immer noch im Land sein darf. Wie gesagt, eine Ausweisung dieses Mannes würde natürlich das Regime nicht kippen, wäre aber doch immerhin ein Symbol, ja, der offenen Missbilligung, das kann nicht schaden. Und bei die zweite Option, wahrscheinlich noch ein Tick wirksamer, ist wirtschaftlicher Druck, und da gibt es auch tatsächlich gute Nachrichten. Also die Konten der Verantwortlichen für den Putsch sind ja schon eingefroren, das haben wir berichtet. Das ist aber ja eine staatliche Maßnahme. Aber auch Unternehmen können durchaus ihren Beitrag leisten dazu, dieses Regime zu destabilisieren. Da schreibt uns Daniel wieder, Zitat: Auch deutsche Unternehmen profitieren von laufenden Geschäften mit den Militärs. Echter Shoutout, also ein Kompliment, aber an Giesecke und Devrient, die entsprechende Konsequenzen gezogen und die Militärs hart getroffen haben. Da stellt sich die Frage, wer ist denn das eigentlich,
Giesecke und Devrient? Giesecke und Devrient, das sind die ich auf der Hannover Messe immer begrüßt habe. Hallo, ich habe jetzt einen Vertreter von Giesecke und Devrient hier bei mir stehen. Und es heißt Devrient. Ja, okay, Devrient. Also Giesecke und Devrient, die stellen Geldscheine her. Also die drucken Geld, wenn man so will. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob sie es drucken, aber sie verkaufen auf jeden Fall das Zeug dafür, was man braucht. braucht, um Geld zu drucken. Und G&D, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, hat einen Vertrag mit der Zentralbank von Myanmar für hochwertige Produkte für den Druck von Geldscheinen. Also ich glaube, das sind diese Sicherheitsfäden und Farben.
Genau,
und so.
Fäden, Folien, Farben.
Papier kommt, glaube ich, woanders her, aber von denen kommen halt diese Fäden und Farben. Und für das Militärregime ist es halt nicht ganz unwichtig, dass es die Banknotenproduktion weiterlaufen kann, denn das kostet natürlich alles Geld. Die Soldaten wollen bezahlt werden, die Staatsdiener wollen bezahlt werden, Staatsdiener und Staatsdienerinnen. Brauchst du, um das System im Gang zu halten, gerade wenn dir auch viele von der Fahne gehen, dann musst du sie wenigstens bezahlen.
Genau.
Sonst wird das schwierig mit dem Putsch.
Genau.
Kleiner Pro-Tipp.
Wenn die Kohle alle ist, war es das mit dem Putsch, ja. Und insofern ist es bemerkenswert, dass G&D jetzt die Geschäftsbeziehung, Zitat, vorerst und mit sofortiger Wirkung eingestellt hat. Der Chef dort sagt, wiederum Zitat, die Gewaltexzesse waren einfach zu viele. Und da können wir nur sagen, genau das ist Verantwortung von Wirtschaftsunternehmen für die Menschenrechte. Ja? Oder anders formuliert, mit einem Terrorregime, das da systematisch Leute erschießen lässt, macht man keine Geschäfte. Und da kündigt man eben die Verträge, da liefert man eben nicht mehr. Das trifft das Regime nämlich wirklich hart, wenn die bald kein Geld mehr drucken können. Klar, dann werden sie natürlich versuchen, irgendwie Umgehung
zu finden. Kriegen oder sowas, ja?
Also, dass die jetzt tatsächlich deswegen den Laden dicht machen, glaube ich auch nicht. Aber das stellt die eben einfach vor Probleme. Und deswegen möchten wir das auch in dieser Lage ausdrücklich mal erwähnen. Verantwortung für die Menschenrechte muss sich wieder lohnen. Deswegen unterschreiben wir hier diesen Aufruf vom Daniel. Shoutout. Ja, also wir wollen ausdrücklich mal das Unternehmen G&D dafür loben, dass sie hier Verantwortung übernommen
haben. Ja, aber vielleicht setzen die ja auch auf eine Blockchain und zahlen nur in Bitcoin. Wer weiß es.
Wir werden sehen.
Ne, wer weiß es.
Also, du hast noch einen Programmhinweis.
Ja, genau.
Du machst ja Podcast satt.
Ja, absolut. Ich kann gar nicht anders. Wir sind schon weit fortgeschritten, aber die Zeit nehmen wir ganz kurz. Ein Hinweis, wie gesagt, ich habe ein Podcast-Label Küchenstudio. Da erschien ja früher auch mal die Lage. Heute ist die Lage separat und im Küchenstudio erscheinen noch zum Beispiel mein Interview und zum Beispiel auch Midlife. Das ist ein Podcast, eine Podcast-Serie, die sich dem Thema Midlife wendet, also der Mitte des Lebens.
Midlife ohne Krise
quasi. Midlife ohne Krise, sondern mit viel Recherche, Spaß und vielen Perspektiven. Das machen meine beiden Kolleginnen Marietta Schwarz und Katja Bigalke, wir haben das genannt, die beiden vermessen die Mitte des Lebens. Das finde ich eigentlich so einen ganz hübschen Slogan. Und das ist jetzt nicht so ein Laber-Ding, wie wir das hier machen, sondern ja, die beiden setzen sich hin und reden miteinander. Aber es ist eben eher so ein fein produziertes und musikalisch untermaltes Magazin zu diesem Thema, wo sie auch Interviews führen, wo sie Recherchen haben und wo es eben natürlich dann um Midlife und auch Körperlichkeit und sowas geht, aber eben auch um Mode, um Kultur und solche Sachen. Und das wollte ich euch ans Herz legen, weil da jetzt die dritte Folge erschienen ist und ihr könnt euch das angucken, nennt es Midlife. Und könnt ihr sehen beim Küchenstudio, ihr findet den Link in den Shownotes und wenn ihr Midlife bei Spotify eintippt, dann ist das auch da zu finden. Katja Begalke und Marietta Schwarz vermessen die Mitte des Lebens. Und Ulf, ich würde sagen, damit war es das für diese Woche.
Das würde ich auch sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wie wir in dieser Woche die Lage der Nation und ja auch die Lage der Welt hier und da vermessen haben. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Sternchen in der Podcast-App eures Vertrauens, zum Beispiel Apple Podcasts. Und in diesem Sinne, ein schönes Wochenende und bis ganz bald.
Tschüss.